Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier auf Schloss Ettersburg. Ich freue mich doch, dass Sie so zahlreich da sind, weil wir einen warmen Tag haben. Ja, meine Damen und Herren, ich darf vielleicht noch mal an dieser Stelle recht herzlich auch die Herrschaften im Podium begrüßen. Mittlerweile kennen wir uns schon ein bisschen. Er vertritt hier die deutsche Anlagenleasing und es geht ja immer ums Geld. Wir haben eigentlich ein bisschen in der strukturierten Diskussion das Geld zum Schluss, aber wir werden immer ein Thema finden, wo wir Sie angucken und sagen, wo ist die Kohle? Also mischen Sie sich ein und zeigen Sie uns Wege auf, wie wir gewissermaßen Gold aus dem Ganzen machen, was wir so heute diskutieren. Herzlich willkommen. Herr Blose, ich darf an dieser Stelle sagen, ich freue mich auch, dass der Landrat selber des Landkreises Sommertau unter uns weilt. Er ist der erste Stellvertreter des Landrates, Bürgermeister von Buttstädt. Gleich auch hier so, wenn man so will, um die Ecke. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Blose, und dass Sie uns mal zeigen, wie es geht, wenn man als Kommune das tut und macht. Ja, Herr Bunnemann, ich habe es mal angedeutet. Ich will es nicht weiter ausweiten. Zu Arvagon verbindet mich einiges und deswegen freue ich mich in mehrfacher Hinsicht, dass Sie heute da sind und dass Sie deutlich machen wollen, dass es da viele Player gibt, die tätig sein wollen, die auch erfolgreich tätig sein wollen. Wir haben auch diesen oder jeden Player so mal in Thüringen gesprochen. Einige sind, glaube ich, unter uns. Die haben gesagt, ja, wir kommen auch. Aber die haben sich nicht so im direkten Wettstreit der Meinungen hier so etablieren wollen. Insofern doppelt herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herr Dr. Ilkmann, ja, das war eine tolle Tour de Raison gewissermaßen durch das Ministerium, darf ich sagen. Ich freue mich, dass Sie da sind, weil er ist in der Tat der, der heute auch, wie der Herr Blose, heute schon zu diesem 8. Thüringer Breitbandgipfel, in Hessen gab es den letztes Jahr, habe ich gelesen, den 8. hessischen Breitbandgipfel, aber das Feedback ist ganz toll, was ich heute schon gehört habe, dass Sie da sind und dass Sie gewissermaßen das Haus vertreten, heute im Verlauf des Tages und heute Morgen haben insbesondere der Minister und die Staatssekretärin deutlich gemacht, dass Thüringen da mehr will. Ob Thüringen mehr kann, werden wir wahrscheinlich in der Diskussion hier mitbekommen. Ich freue mich, dass Sie auch da sind und mit vielen auch Vorschusslorbeeren. Herzlich willkommen heute. Danke. Herr Rathenau, Sie auch heute da auf dem Breitbandgipfel. Also wir haben drei, die hier ein bisschen mit mehr Wissen hier ausgestattet sind. Wir werden Sie ein wenig ausquetschen wie eine Zitrone, damit wir wissen, wie das so dort war und was wir da von Ihnen noch lernen können. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wie haben wir es denn mit dem Breitband? 500.000 Kilometer in Deutschland heißt mal mehr als 500 Milliarden, weil ja nicht unbedingt jeder Kilometer nur 1 Million kostet. Und heißt mal so 16 Milliarden in Thüringen. Über 50 Jahre bei 500 Milliarden sind 10 Milliarden pro Jahr. Und das sind auch mal schlappe so und so viel in Thüringen. Ich will das nur gern mal schon so ein bisschen jetzt in diese Runde hineingeben. Kleinen Moment. Ja, wir kommen zum Thema Finanzen sowieso. Haben wir ja nun jemand, der das Geld in der Tasche mitbringt. Das zeigt ja, wir kommen gleich auch auf den Koalitionsvertrag, den wir reflektieren. Herr Blose, wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen geschaut, was da so an Breitbandversorgung und Mobilnetzdeckung deutschlandweit ist. Vor etwa 10 Wochen ist da eine Studie rausgekommen und da sind so die ostdeutschen Städte sehr weit hinten. Ich habe gestaunt, Schwerin steht auf Platz 20 in dieser Studie. Und in den ersten 10, Nummer 1 ist Coburg, war mal ehemals thüringisch, könnte man sagen. Aber da sitzt die Huck vielleicht, das hat wohl auch ein bisschen damit zu tun. Dann kommen Salzgitter, Landshut und dergleichen mehr. Herr Blose, an Sie einfach mal so aus diesem gallischen Städtchen heraus. Brauchen wir in Deutschland bundesweit gleiche Bedingungen? Wir haben ja mal über die Wasserleitung des 21. Jahrhunderts geredet. Da gibt es gelegentlich auch einen Anschluss- und Benutzerzwang, zumindest ein Anschlussgebot, wenn ich es mal so sagen darf. Und überall gibt es laut Trinkwasserverordnung die gleiche Wasserqualität. Brauchen wir sowas in Deutschland oder können wir uns das leisten?
Ob wir es uns leisten können, kann ich sicherlich jetzt nicht sagen. Aber ob wir es brauchen, eindeutig ja. Ich denke, dass der Glasfaseranschluss und wir haben viele Punkte jetzt daraus gehört, eben die Trinkwasserleitung des diesjährigen Jahrhunderts ist und dass wir als kommunale Vertreter auch dafür sorgen sollten, dass die Infrastruktur auch im ländlichen Bereich, so wie Sie haben ja gerade gesagt, ein bisschen das gallische Dorf Buttstädt, das will ich aber auch für erklären, für die, die es noch nicht kennen, die Stadt Buttstädt ist eine kleine, sehenswerte Stadt, die aber 2500 Einwohner hat und in der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt mit 6000 Einwohnern und 10 weiteren Orten organisiert ist. Also klassisch ländlich, wie man es in Thüringen kennt und mit allen Vor- und Nachteilen, gerade was die Infrastruktur betrifft. Und wir haben uns diese Frage eben auch in unserem Bereich vor einigen Jahren gestellt, brauchen wir Breitband und wenn ja, in welcher Art und Weise? Und dann ist es so ein Gedankenprozess, um sich dahin zu entwickeln und da sind wir zum Ergebnis gekommen. Ja, wir denken, gerade im ländlichen Bereich ist es unabdingbar, da auch um sozusagen die Standortvorteile im Moment zu haben, aber auch dann konkurrenzfähig zu sein für die Zukunft.
Herr Bodemann, auch zum Warm-up die Frage, wir kommen ja gleich nochmal so aus dir auf die Aussagen des Koalitionsvertrages. Ist das eine Goldgräberstimmung? Kann man damit jetzt Geld verdienen? Kann da jeder sich so einbringen? Oder wie schaut das aus?
Also ich glaube, das muss man wie so oft differenziert betrachten. Ja, wenn ich jetzt mal aus Sicht von unserem Unternehmen drauf gucke, dann kann ich sagen, wir haben eine große existierende Backbone-Infrastruktur. Wir sind in erster Linie Netzinfrastrukturbetreiber in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, haben viele 10.000 Kilometer Energienetze und haben traditionell dort immer schon Glasfaser mitverlegt für unsere eigenen Zwecke. Das ist etwas, wo ich jetzt aus der Perspektive unseres Unternehmens sage, wir müssen viel, viel stärker diese existierende Netzinfrastruktur als Partner, wie der Kollege vom PwC das gesagt hat, Kommunen anbieten, kommunalen Unternehmen anbieten, dadurch die Erschließungskosten runterzubekommen. Dahinter ist aber natürlich auch ein Business Case. Ja? Also da wollen wir auch mit Geld verdienen und glaube ich, kann man auch ordentliches Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist heute auch angeklungen, also Breitbandausbau ist in aller Munde. Wir haben das Thema Tiefbaupreise, also was wir bei uns, und wir reden ja nicht nur über Breitbandausbau, wir bauen parallel auch die Stromnetze massiv aus. Also der ganze Tiefbaumarkt ist leergefegt augenblicklich. Die Preise steigen unglaublich an. Ich glaube, viele Vorhaben, die vor einem Jahr ihre Angebote abgegeben haben, werden sehr große Schwierigkeiten haben, diese Preisstellung jetzt im Markt zu erreichen. Also man wird sehen, wie viel Geld da wirklich verdient werden kann.
Wir kommen zu dem Tiefbauthema, kommen wir gleich auch nochmal. Herr Dr. Ekmann, in dieser Studie, auf die ich verwiesen habe, im März erschienen, Fokus veröffentlicht, rangiert die erste Stadt in Thüringen unter der viertletzten Aufstellung derer da, mit Eisenach. Können Sie das so bestätigen oder haben Sie andere Sichten darauf?
Naja, es ist halt so, also wir haben mehrere Erhebungen zu Versorgungsständen gemacht. Es gibt ja beispielsweise den Breitbandatlas des Bundes. Wir haben das Breitbandkompetenzzentrum, eben auch Versorgungsdaten. Das Erste, was man konstatieren muss, wenn man da reinschaut, ist, diese Datensätze sind nicht so gesichert. Also wenn man dann anfängt, mal so stichprobenartig nachzugucken, was liegt tatsächlich an, dann stellt sich der Sachverhalt vor Ort meistens anders dar. Das ist übrigens auch eine der wesentlichen Herausforderungen, die wir immer wieder in diesem Förderprogramm haben, weil die Gebiete sich ständig ändern, weil erst wenn man eigentlich vor Ort wirklich hingeht und nachguckt, dann sieht man, wer mal was wie gebaut hat. Es ist aber so, ich glaube, und das ist das kann man nicht abstreiten, dass Thüringen im Ländervergleich nicht auf Nummer 1 steht. Also im ostdeutschen Vergleich kommen wir ganz gut weg. Wir haben auch sehr schöne Steigerungsraten im marktgetriebenen Ausbau bei 30 und 50 Mbit. Die nehmen jetzt ab, klar, weil wir an die Grenze der Wirtschaftlichkeit kommen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch bei der Infrastruktur nicht so verstecken, weil wir hatten heute die Debatte auch im Breitbandgipfel. Das läuft ja immer so inhärent mit. Und ich glaube, dass wir auch, wenn ich eine These aufstellen kann und möchte für die weitere Diskussion, dann möchte ich vor diesem Alarmismus warnen. Also wir Deutschen neigen ja immer dazu, also gefühlt was zu verpennen, dann wachen wir auf und dann ist alles ganz furchtbar. Und dann wird immer der Vergleich Estland herangezogen. Und einer der Gründe, warum die Esten viel Glasfaser haben, ist, dass deren Bestandsinfrastruktur natürlich auf keinen Fall auf dem Level ist, den wir haben. Deutschland hat eine hervorragende Bestandsinfrastruktur und wir haben einfach deswegen auch mehr Zeit zur Migration, also auf den neuen Standard. Und dann ist es ganz oft jetzt auch eine Frage mit Verlaub bei Breitbandglasfaser. Also Sie brauchen heute, braucht der Privathaushalt keinen Glasfaseranschluss. Und Sie können vortrefflich streiten, wann der Privathaushalt einen Glasfaseranschluss brauchen wird. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren oder in 50 Jahren. Man weiß es nicht. Und insofern, um auf Eisenach zurückzukommen, und da machen wir gerade ein weiteres Betreibermodell, da sind wir nämlich mit Buttstädt, die haben wir mal zusammengebracht, auch zum Thema Erfahrungsaustausch. Also ja, die Versorgungssituation in Thüringen könnte besser sein, keine Frage. Wir sind auch noch nicht Spitzenreiter bei der digitalen Infrastruktur, aber ich warne vom Schwarzmalen. Es ist meistens etwas besser, als wir denken, gerade in den Städten. Und wir haben das Problem im ländlichen Raum.
Herr Rathenow, ja, auch an Sie nochmal die Frage. Macht das den Sinn zu sagen, naja gut, wir schieben das alles ein bisschen, es reicht erst mal aus, was wir so haben. Und es wird ja nicht unbedingt preiswerter, wenn man das schiebt, sondern es ist auch denkbar, dass die Tiefbaukosten sich perpetuieren, wenn man sie später alle dann plötzlich so kulminiert bekommt. Wie sehen Sie das?
Ja, zunächst einmal würde ich es zumindest hier in unserem Umfeld etwas billiger machen, würde nämlich um den Faktor 10, also 100.000 Euro kostet der Kilometer Glasfaser rundbummelig, also reden wir nicht über 500 Milliarden, sondern über 50 Milliarden bundesweit.
Je nach Lage der Leitungen. Also,
genau. Also,
das kann man aber so und so verifizieren.
Aber nichtsdestotrotz ein beträchtliches Maß, über das wir reden. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir hier tatsächlich über langfristige Infrastrukturen reden. Wir werden dort nicht bedarfsorientiert spontan handeln können, wenn der Bedarf eintritt, dass wir dann in die Lage uns versetzen, die angesprochenen Kilometer zu realisieren, sondern das bedarf tatsächlich eines gewissen Vorlaufs. Insofern ist es nach meinem Verständnis sehr wohl richtig, jetzt mit dem Thema zu beginnen. Das bedeutet nicht, dass man in 2-3 Jahren fertig sein soll. Das würde auch also alle Kapazitäten völlig sprengen, sondern ganz im Gegenteil, auch der Tiefbauunternehmer braucht eine verlässliche Perspektive. Wenn man dem sagen würde, also nur in den nächsten 3 Jahren brauche ich deine Kapazitäten, wird dessen Businessmodell auch nicht funktionieren. Wenn man aber sagt, wir arbeiten planmäßig daran und in der nächsten Dekade, und da reden wir eben irgendwo bei 2030, da brauchen wir deine Tiefbaukapazitäten, dann kann ein Businessmodell auch für die Anlagengüter, die er braucht, die Maschinen, also durchaus sich rechnen. Insofern gilt es jetzt zu beginnen, dahinter einen vernünftigen Plan zu haben, auch als Kommune, und dann Schritt für Schritt die Themen voranzutreiben, möglichst energetisch auszubauen und natürlich, ja, also die Tiefbaupreise irgendwie in den Griff zu haben. Aber ich glaube, da wird der Markt das auch ein Stück weit regeln. Wenn klar ist, dass langfristig auch diese Nachfrage besteht, werden sich auch genügend Marktteilnehmer finden und der Markt.
Was würden Sie eigentlich, sagen wir, kommunalen Unternehmen oder auch größeren Unternehmen raten, selbst in Tiefbaukapazitäten reinzugehen oder über Langfristverträge die an sich zu binden? Das ist ein Thema, was wir ganz intensiv in der Industrie diskutieren. Wie kriegen wir eigentlich Zugriff darauf? Oder welche Rahmenbedingungen brauchen solche Partner, um dann wirklich über 10, 15 Jahre lang Kapazitäten vorzuhalten? Haben Sie da einen Blick aus Ihrer Praxis drauf? Vielleicht Praxisbeispiele sogar?
Also die Antwort wäre ganz einfach, ja, würde ich Ihnen raten. Ja, also tatsächlich, wie auch immer, in festen Kooperationen oder eben tatsächlich mit dem Aufbau eigener Kapazitäten damit zu operieren, wenn Sie selber das feste Ziel haben, in diesem Markt längerfristig tätig zu werden.
Sie wollten noch antworten?
Ich würde was ergänzen, weil das ist, ich bin ja nicht nur zuständig für den Breitbandausbau, sondern ich bin auch für die Grundsatzpolitik oder Grundsatzwirtschaftspolitik verantwortlich. Und wenn Sie im 8. Jahr der Hochkonjunktur bei ausgelasteten volkswirtschaftlichen Produktionskapazitäten und kurzfristig sind Tiefbaukapazitäten als Produktionsfaktor also starr. Ja. Wenn Sie einfach mehr Geld ins System pumpen und sagen, innerhalb 4 Jahren wollen wir fertig sein, dann führt das ceteris paribus, also zu marginalen Kapazitätsausweitungen, aber zu erheblichen Preissteigerungen. Und deswegen, ich kann das nur unterstützen, wenn man das vernünftig machen möchte, und das ist auch die Debatte, wir verengen uns ja im Moment nur auf Förderung. Man braucht eigentlich jetzt einen Rahmen, ein realistisches Ziel, und ich glaube, das tun wir mit dem Glasfaserinfrastrukturziel, was wir jetzt gerade für Thüringen setzen, dass man sagt, das ist das Ziel, da geht's hin und das soll gebaut werden, aber dass man dann auch Zeit lässt, damit überhaupt die Produktionsfaktoren mal hinterherkommen, weil wir, und es ist ja nicht der einzige, also die Bauwirtschaft, wir legen ja gerade als Staat im 8. Jahr der Hochkonjunktur ein Investitionsprogramm nach dem anderen auf. Das ist schwierig.
Da haben wir eben schon festgestellt, dass ein bisschen auch aus der Beamtensicht des Freistaates heraus auch da ein Level tiefer erstmal reichen könnte. Herr Hückmann, aber ehe wir da uns weiter verständigen, Herr Stahl, möchte ich Sie noch mit ins Boot holen. Das schreit ja auch nach einem Masterplan, wenn man also so viel zu tun hat, viele schwarze und manche weiße Stellen hat, 10 bis 12 Milliarden, ich bin jetzt bei den Aussagen des Koalitionsvertrages, bis 21 ausgeben will, 25 die Gigabit-Gesellschaft ausrufen möchte, EU-seitig und bundesseitig. Wie sieht denn das für jemand aus, für ein Unternehmen, was da vorrangig sagt, ich organisiere euch das Geld, viel Geld ist da. Es gibt ja eine Aussage, wir hatten mal so in 2 Jahren 15, 16, wenn wir mal eine Summe von 1,1 Milliarden ins System pumpen wollen und haben nur vielleicht 100 oder 15,757 Millionen verbraucht. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Sie daraus ein Modell stricken wollen, meinetwegen den Herrn Bundemann finanziell zu unterstützen? Er wird sagen, er hat genügend Eigenkapital und schafft das so. Oder haben Sie da schon was auf Lager, wenn man das auch machen kann?
Also von unserer Seite, ich teile nicht ganz Ihre Meinung, dass die Nutzer vielleicht in 20, 30 oder 50 Jahren die privaten Nutzer Glasfaser dann auch benötigen. Wenn wir einfach mal anschauen, vor 20 Jahren haben wir mit Handys angefangen. Genau vor 20 Jahren. Die ersten E+, D1, D2. 2007 kam das iPhone. Heute sind wir da, wo wir stehen, und wir haben im Zuge der Energiewende einen dramatischen Geschäftsmodellwechsel in den Stadtwerken. Wir haben Digitalisierung, wir haben Smart Meter, wir brauchen Daten etc. Und von dem her ist für mich ganz klar, die Glasfaser, und da würde ich Ihr Wort unterschreiben, vielleicht anders benennen, wird das Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft sein. Privat und Unternehmen. Wie man das dann nutzt, ist eine andere Sache. Aber es wird das Rückgrat sein. In 20 Jahren, wenn wir zurückblicken und schauen, wo stehen wir in 20 Jahren, dann ist es für mich ganz klar, es geht Richtung Daseinsvorsorge.
Vielleicht nehmen wir Herrn Bundemann mit ins Boot und fragen, wenn man da einen Business Case aufmacht bei Glasfaser, kann man da längerfristig so planen?
Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was ich aber sehr richtig fand, was Herr Stahl sagte. Und das ist der einzige Punkt. Ich habe vieles gehört bei dem Kollegen, was ich sofort unterschreiben würde, dass wir zu Alarmismus neigen etc. Aber was ich nicht glaube, ist, dass wir erst in 10, 15, 20 Jahren Glasfaseranschlüsse für Private benötigen. Ich glaube, wir können uns, der Mensch kann sich immer nur lineares Wachstum vorstellen und nicht exponentielles Wachstum. Und was wir erleben, gerade im Bereich Datenverarbeitung, ist exponentielles Wachstum. Ich kann jetzt Ihnen auch nicht sagen, ob das in 3, 4 oder 5 Jahren soweit ist, aber ich glaube nicht, dass wir über 10 oder 15 Jahreszeitraum reden. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Ich war vorgestern bei unseren Auszubildenden und diese Auszubildenden aus sich selbst heraus haben ein Programm, haben Geld erbeten, um Virtual Reality Programme in ihre Ausbildung zu integrieren. Also die haben selbst von sich aus gesagt, wir wollen irgendwie unsere Ausbildung innovativer, digitaler gestalten, Virtual Reality. Da bin ich auf einmal im Gigabit-Bereich, den ich benötige. Und das ist nur so, für mich nur so ein Indikator, die Entwicklungen sind im Zweifelsfall schneller, als wir das jetzt antizipieren. Deswegen würde ich mal sagen, ja, wir müssen langfristig denken, aber das kommt alles im Zweifelsfall schneller, als wir denken. 5G ist so ein anderes Beispiel, autonomes Fahren ist so ein Beispiel. Das geht alles nur mit massivem Ausbau, da zugegebenermaßen nicht im Privatanschluss, aber das sind alles Themen, die werden dieses ganze Thema Breitbandausbau eher noch beschleunigen. Jetzt nochmal zum Business Case. Also unsere Eigenkapitalquote ist in der Tat erfreulicherweise sehr gut. Aber wir diskutieren auch mit Partnern, mit kommunalen Partnern, gerade für eigenwirtschaftliche Projekte, wie finanziere ich die? Und Herr Stahl, Sie sind da berufener als ich, aber es ist ja genügend Geld da im Markt. Also wir haben ja eigentlich nicht das Problem für eigenwirtschaftliche Projekte, wir bewegen uns im Umfeld mit negativen Bundesschatzanleihen, da genügend Investitionsmittel zu finden. Also das sehe ich eigentlich, das Finanzierungsthema sehe ich bei den eigenwirtschaftlichen Projekten nicht, ehrlich gesagt.
Kann ich absolut unterstreichen, auch von unserer Seite. Ich würde sagen, die Milliarden, die wir als Subventionen, Zuschüsse reinbekommen, die können wir auch aus der Finanzwelt darstellen. Wir benötigen die 12 Milliarden nicht. Die sind finanzierungsfähig. Wir können das darstellen. Die Frage ist, welchen Case haben wir auf dem Tisch? Und da kommen zwei Modelle in die Diskussion. Das eine Modell ist, Anführungszeichen, Daseinsvorsorge, Infrastruktur legen. Und das andere Thema ist, Daseinsvorsorgung, Dark Fiber legen mit Endkundengeschäft. Dann bin ich im Endkundengeschäft, konkurriere gegen T-Mobile, 1:1 und muss Produkte in dem Zyklus so schnell an den Markt bringen und auch aggressiv Marketing machen. Endkundengeschäft im digitalen Bereich ist wie Biergeschäft. Die Brauerei, die am meisten Werbung macht, die präsent ist im Kopf. Jetzt sehen Sie es bei der Weltmeisterschaft. Da flimmern immer, was weiß ich, Radebacher, Glaustaler, Bitburger etc. Sie können eine Brauerei genau sehen, wann hat sie Marketing gemacht, wann hat sie Absatz gemacht. Und so ist im Endkundengeschäft dort genauso. Sie müssen bei dem Endkunden präsent sein, wenn ein Spot läuft. Ich schaue mir das Paket von dem und dem an. Das heißt, das sind immense Kosten und die müssen Sie immer drehen, die müssen Sie immer haben. Von der Seite her, Daseinsvorsorge ist für mich eher ein kommunales Thema, ein langfristiges Thema und Sie bieten Infrastruktur, insbesondere auch über Ihre Stadtwerke oder Kommunen, möglichen Partnern an, vielleicht später auch selber in dieses Business einzusteigen. Das ist für mich das Thema. Und nochmal, ich finde auch die Zuschussthematik, ich bin ein paar Tage im Bankbereich unterwegs, Sie sind auch in vielen Bereichen unterwegs. Subventionen, Zuschüsse haben manchmal auch eine falsche Richtung gegeben. Das kennen wir alles aus der Presse etc. und so weiter. Da kommen nämlich auch Windhund-Themen. Da kommt eine Abdiskontierung gleich jetzt heute. EEG-Geschäft. Da haben Sie eine Kondition, Tarif. Sie können von hinten im Dreisatz rechnen, was darf meine Anlage kosten, um 6% Rendite darzustellen. Das ist ganz einfach. Von der Seite sage ich, es ist für mich nicht zwingend, dass Zuschüsse das Thema jetzt beschleunigen mit den ganzen Prozessen, Verfahren etc. und so weiter, Komplexität. Man kann es einfacher machen, man kann es pragmatischer machen. Und das wäre eigentlich so ein bisschen der Wunsch auch zu sagen, dann die Partner an den Tisch ruhig auch mit der Politik diskutieren. Ich hatte es vorhin gesagt, ich hatte versucht, einen politischen Austausch anzustoßen. Ich wurde belächelt. Aber das ist doch ein Thema. Und als Finanzier sehe ich diese Themen auf dem Tisch und kann einfach unsere Erfahrung reinbringen, was können wir machen. Und ein Case, nochmal zurückkommt, ein Case mit Endkundengeschäft ist schwierig. Und was ist unser Problem als Finanzier? Ich habe in den ersten Jahren ein defizitäres Geschäft. Bedeutet, weil ich sprungfixe Kosten habe. Ich investiere 15 Millionen bei 5.000 Haushalten, 50% sollen angeschlossen werden. Ich habe in den ersten Jahren die Kapitaldienstlegung, also Zins und Tilgung, können nicht bedient werden. Und was braucht der Finanzier? Der braucht im Prinzip nur eine Brücke über diese Jahre, bis der Case im grünen Bereich kommt. Das ist das Thema. Lassen Sie uns aus 12 Milliarden Zuschüssen oder 10 ein Garantiefonds machen von 1 Milliarde für die Zinsen und Tilgung. Und ich sage Ihnen, das wird keine Madewiesen sein, aber es wird funktionieren. Weil genau das ist das Wirtschaftlichkeitsthema.
Ist das realistisch, dass man sowas aus diesem Koalitionsvertrag heraus bauen könnte?
In meinen Augen ja. Mit gesundem Menschenverstand an den Tisch setzen und warum soll ich 12 Milliarden Subventionen reinblasen im Markt? Wir haben Fälle im Moment mit den Installationskosten. Wir haben 3 Breitbandnetze auf dem Tisch. Die sind alle zwischen 30% und 50% explodiert auf der Kostenseite. Die waren damals schon stramm, jetzt sind sie dunkelrot.
Das heißt also, wenn Sie mal so eine Wertung für den Koalitionsvertrag in Sachen Breitband abgeben, auf der offenen Richterskala 1 bis, wo finden wir uns da so in etwa?
Also wenn man die Wertung machen dürfte...
Hier darf man hier in diesem
freigeistigen Schloss. Ich mache es ja auch mit dem Thema Umsetzung, Wahrscheinlichkeit oder zielführend.
Ja.
Dann würde ich sagen, von 1 bis 10, 10 ist top, würde ich bei 3 sagen.
Und das ist ein bisschen Kulissenschieberei, was man da derzeit so erstmal als diesen.
Es ist sehr, sehr viel Komplexität in dem ganzen Thema, in dem Prozess drin etc. Es geht auch einfacher.
Würden Sie das mit so unterstützen, Herr Bunnemann, dass man da auch mit einem Fonds auch so größere Unternehmen wie Ihr Haus damit einbinden könnte?
Also das waren verschiedene Antworten. Den Aspekt, den Herr Stahl gebracht hat, ist richtig. Ne? Bei eigenwirtschaftlichen Projekten, wenn ich um den Endkunden gehe, das ist auch etwas, was sagen wir, so ein traditioneller Infrastrukturdienstleister, das ist ja nicht in dessen Genen drin. Deswegen, das müsste man mal durchdenken. Finde ich eine sehr gute Idee. Müsste man mal bewerten, ob das wirklich ein Mittel ist, kann ich mir vorstellen. der Koalitionsvertrag, da sind die Kollegen zur Linken vielleicht besser drin, das zu, genau zu, was ich aber merke auf allen Ebenen, sei es in der Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik, ist ja aber eine sehr, sehr hohe Gesprächsbereitschaft. Also ich merke doch bei vielen Gesprächspartnern, dass sie um Konzepte ernsthaft ringen. Ja, das ist auch ein gehyptes Thema, ohne Frage. Aber bei vielen, gerade in der Landespolitik, gibt es unheimlich viele Politiker, die das Thema ernst nehmen und die wirklich darum ringen, was sind denn richtige Lösungen, damit wir dieses für unser Land so wichtiges Thema vorantreiben. Deswegen glaube ich, haben wir schon ein Umfeld, in dem wir auch mit neuen Ideen werben können. Ja? Und gerade wenn wir das dann vielleicht tun auf einer kommunalen Ebene, auf einer privatwirtschaftlichen Ebene, dann ist das vielleicht umso stärker.
Unsere eigenwirtschaftliche Lösung haben wir gerade diskutiert. Kommunen haben wir auch angesprochen. Ich würde von jedem, also von Ihnen nochmal, wenn wir die 10 auf eine Richterskala, wo würden Sie Ihre Note so einsetzen bei diesem Koalitionsvertrag? Auch wieder Schloss Ettersburg-Aussage, bitte.
5.
Danke. Herr Blose, Sie kommen auch nicht drum herum, aber nochmal aus der Sicht, wir kommen nachher auf die Thüringer Verhältnisse, mitteldeutschen Verhältnisse generell so auch ein wenig. Aber wir haben mehrmals jetzt die Kommunen gehört und Sie sagen ja selber, wie wir das gemacht haben, werden wir von Ihnen hören. Und dann geht es ja letztlich auch darum, wie betreibe ich das oder wie lasse ich betreiben.
Ja, also erstmal aus der kommunalen Sicht ist es bestimmt ein Thema, was wir uns gerne erspart hätten. Also wenn wir über eigenwirtschaftlichen Ausbau gerade im ländlichen Bereich reden, hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn ich das Thema nicht als Bürgermeister auf den Tisch gehabt hätte, sondern wenn Telekommunikationsunternehmen oder Dritte mir das Thema abgenommen hätten und hätten gesagt, wir bauen für dich die Infrastruktur. Da sind auch mehrere Gespräche in der Vergangenheit geführt worden, aber immer mit dem Ziel, eigenwirtschaftlich funktioniert es eben im ländlichen Bereich nicht. Und gerade in der Region, wie wir sind, wir hätten bestimmt für einzelne Bereiche eine wirtschaftliche Lösung hinbekommen. Aber es wären immer Flecken übrig geblieben, die wir nie ins System bekommen hätten. Und wir dann gesagt haben, okay, da wo eigenwirtschaftlich nicht mehr funktioniert, dann sind wir als Kommunen da, um zu sagen, wir müssen versuchen, da eine Wirtschaftlichkeit hinzubekommen. Und von daher sind wir dankbar, dass mit diesen Bund-Länder-Fördermitteln uns auch eine Möglichkeit gegeben wird, als Kommune diese Infrastrukturleistung auszubauen. Weil ohne Fördermittel würden wir es nicht hinbekommen. Also dann wäre es ja wirtschaftlich und dann könnte es ja jeder machen. Also es gibt einen unwirtschaftlichen Teil und der muss auch so ein Stück weit gefördert werden. Und von daher bin ich da sehr, sehr dankbar, dass wir damit auch die Möglichkeit haben, auch im tiefen ländlichen Bereich auch Infrastruktur der Zukunft anzubieten. Wie man sowas macht, ja, also für mich war es ein Lernprozess. Wenn man sozusagen nicht aus dem Bereich kommt, wie viele hier in dem Saal, sondern so als Quereinsteiger sich damit beschäftigen muss, da kommen immer ganz viele schwarze Türen irgendwann, wo man gesagt hat, jetzt brauche ich irgendwie mal eine Zeit, um das erstmal zu verarbeiten gedanklich. Was bedeutet das, Technologien, sich das da rein zu versetzen? Man wird von jedem sozusagen, man fängt an sozusagen Kupfer reicht und wir brauchen Glasfaser an den KVZs, das wird ausreichen. Der nächste sagt dann, das ist aber nur ein Zwischenschritt. Dann unterhalten sie sich mit ganz vielen, die von der Sache Ahnung haben oder der Meinung sind, sie haben davon Ahnung und jeder hat einen guten Ratschlag für sie. Für mich ist eben der wichtige Ratschlag, die Leute vor Ort, die Infrastruktur mal nutzen sollen. Wenn die zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen das, wir brauchen das, oder wenn Sie sich mit Unternehmen unterhalten und es nicht darum geht, wie der Gewerbehebesteuersatz in der Kommune ist, sondern wie der digitale Ausbaugrad an der Kommune ist, oder wenn private Leute sagen, ich will ein Haus bauen und die erste Frage nicht nach der Aussicht stellen oder sonst was, sondern fragen, was liegt da für ein Breitband an? Das sind Themen, die sozusagen sowohl privat und Unternehmen beschäftigen und die es sozusagen uns dazu bewegt haben, uns auf den Weg zu machen und dann loszugehen. Mit der Hilfe, und dann ist es ein Lernprozess. Auch wir lernen jeden Tag neu in diesem Prozess und sind da unterwegs und sind da auch nicht vor Überraschung gefeilt. Also wir sind am Anfang unseres Weges ein gutes Stück gegangen, aber die eine oder andere Überraschung wird uns dann sicherlich noch einholen.
Ich kann Sie nicht aus der Nummer rauslassen mit 1 bis 10. Also wir hatten jetzt einmal eine 3 und eine 5 und so eine individuelle.
Also ich würde mich eher so auf eine 6, weil ich dann das Gute noch sehe, was dann noch kommen soll.
Das ist immer noch eine 4,3. Also. Ja. Okay. Ja, ich meine, was er jetzt eben nicht sagte, aber mit meinte, wenn ich mal so Demografie nehme und dass das natürlich auch Zuzugsbedingungen sind, haben Sie Breitband und schon kommen da auch Leute da, die gewissermaßen seine 2500 Seelengemeinde aufwerten mit Zuzug. sodass möglicherweise, was jetzt so ein bisschen Dissens ist, Breitglasfaser wohl doch vielleicht eine gemeinsame konsensuale Lösung langfristig sein sollte. Ich möchte aber nur mal festhalten, weil so ein kleines Resümee an einer Debatte vielleicht an der Stelle auch sinnvoll ist, wenn ich Sie beide noch mit der Hausnummer, aber zuvor noch mal auch nach Ihrer Interpretation dieses Koalitionsvertrages, der nun schon auch vielleicht so seine x Wochen hat, so ab Februar bis, aber hilft der Ihnen? Sicherlich werden Sie sagen. Oder wo könnte er ein bisschen anders geschnitzt sein? Einfach um deutlich zu machen, Politik ist eben manchmal die Kunst des Möglichen und manchmal eben auch ja, des Tatsächlichen.
Also es ist so, und ich glaube, das ist unstrittig, es ist eigentlich genug Geld im System. Also ja. Vielleicht bei den Fragen mit der Garantie, Sie wollen die Subvention nur anders ausreichen und mehr hebeln, aber das ist immer noch eine Subvention. Nichtsdestotrotz, wir können uns einig sein, dass das Geld ist nicht das Problem. Das hat übrigens, ich stimme nicht oft mit der Kanzlerin überein, aber das hatte sie auch mal in einem Sommerinterview vor der Wahl gesagt, dass wir eigentlich beim Investment, wir haben im Moment eigentlich kein Problem mit Geld grundsätzlich in der Republik, sondern A, Kapazitäten, aber auch, dass die Verwaltung sowas umgesetzt kriegt, Stichwort BER. Das, also es ist nur ein Fanal, aber...
Ja, vielleicht ein bisschen schwer.
Ja, aber jedes Infrastrukturprojekt, und das vergisst, also selbst wenn es ein marktgetriebener Ausbau ist, da hängen Bauämter dran, da müssen Straßen aufgerissen werden, da müssen mit Anwohner mitgenommen werden, also das weiß wahrscheinlich niemand besser als Sie, also wir haben auch einen ganz anderen Anspruch an Bürgerbeteiligung als in Ländern, wo sowas schneller geht, das muss man ja auch mal der Ehrlichkeit halber sagen. Und insofern, das Problem ist aus meiner, also diese 10 bis 12 Milliarden, ja, die kann man in den Raum stellen, aber wir haben ganz, ganz konkrete Verfahrensfragen. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass diese im Förderprogramm diese leidige Selbstbeteiligung der Kommunen mal gestrichen werden würde, die ständig ein Verfahrenshindernis ist, weil man jedes Mal, also die Bürgermeister müssen in Stadträte gehen und eine Debatte führen, Kindergarten heute oder Glasfaser in der Zukunft. Und das sind Debatten, die darf man einfach nicht bei den Kommunen unserer Meinung nach abladen. Das Hauptproblem und weswegen ich will meine These auch nicht missverstanden werden, ich bin ja der Meinung, wir brauchen Glasfaser. Aber ich behaupte, und da können Sie es gerne validieren, es gibt ganz viele Studien, die bestimmte Szenarien aufmachen, aber es kann Ihnen keiner mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir Glasfaser im Jahr X für X Prozent der Haushalte brauchen. Das ist alles Prognosen und Vermutungen. Und ein Satz noch zu Thüringen, dann höre ich auch auf. Bei uns, wir sind mitten im demografischen Wandel. Also die Projektion, die Bevölkerungsentwicklung ist ja, ich glaube, bis 2050 1,6 Millionen. Und das ist für ganz Thüringen. Das ist noch gar nicht die Veränderung, die Verschiebung vom ländlichen Raum in die Städte. So, und vor diesem Hintergrund, stellen Sie sich vor, wir basteln jetzt in jedem Ort in den nächsten 5 Jahren für wahnsinnig viel Geld FDTB und stellen aber fest, dass es gar nicht reicht, um den demografischen Wandel aufzuhalten. Und ich behaupte, das ist eine reale These. Und da haben wir sehr teuer bei bestehenden Produktionskapazitäten alles in Tiefbau gesteckt, wenn da gar keiner mehr ist. Also ich warne nur davor, also ja, wir brauchen Glasfaser, aber wie Herr Rathenow sagte, wir brauchen es vielleicht nicht in den nächsten 5 Jahren, sondern haben ein bisschen mehr Zeit. Und diese Zeit sollte man sich nehmen.
Das wäre so die, wir kommen gleich, Herr Rathenow, die Nummerierung fehlt mir noch, 1 bis 10.
Also ich...
Er kann es leichteren Herzens.
Also ich habe ja auch... Das ist meine persönliche Meinung, es steht mir als Beamter natürlich nicht zu, aber persönlich würde ich es eine 5 geben. Es ist nicht schlecht, es gibt eine gewisse Stabilität, aber es ist nicht alles drin, was ich mir wünschen würde.
Also Herr Bodemann, da haben wir ja schon einen Brückenschluss zwischen dem, wo Sie sagen, alles kommt schneller und er sagt, naja, nichts ist ausgeschlossen, es muss wahrscheinlich so sein.
Ja, ganz valide Punkte und ehrlich gesagt sind das Punkte, die wir auch in anderen Bereichen diskutieren, zum Beispiel in der Gasinfrastruktur, ähnliche Diskussionen, ja. Neuerschließung oder Ausbau von Gasinfrastruktur, genau die gleiche Diskussion, also vollkommen valide Punkte.
Herr Rathenow, wir haben also festgestellt, wir haben in etwa ein Level, erstmal von per Definition im Sowieso, wenn wir über Breitband reden. Wir haben eine Sicht auf die Dinge, die uns in manchen Sachen not nötigt, aber dennoch auch ein wenig Zeit verschafft. Und wir haben einen Koalitionsvertrag in Berlin, der nun dagegen kämpft oder dafür, je nach Sicht, in die Gigabit-Gesellschaft 2025 zu schlüpfen. Ist das ein Kompass, der uns da helfen wird? Oder ist das wieder noch mehr Geld im System oder auch viel Kulissenschieberei?
Also ich würde tatsächlich jetzt erstmal eine Lanze für den Bund und damit für den Koalitionsvertrag brechen und würde, und dann fangen wir mal mit der Bewertung an, also durchaus auch zu einer 7,5 neigen. Also,
er versaut aber jetzt den Durchschnitt. Und,
aber ich möchte es auch begründen, warum ich der Meinung bin. Also nun steht ja im Koalitionsvertrag ja zunächst einmal nur Zielstellungen dran und die Zielstellungen sind ja nicht verkehrt. Darüber kann man sich streiten, ob das jetzt in 2025 oder 2030, aber dass die Marschrichtung dahin geht in eine Gigabit-Gesellschaft, würde ich vollkommen unterstreichen. Was ich nicht möchte, aber das ist, glaube ich, hier auch in der Runde angeklungen, dass man bei Förderung, das steht aber im Übrigen nicht im Koalitionsvertrag explizit drin, bei Förderung einfach sagt, weiter so. Sondern wir brauchen ein anderes Förderinstrumentarium und eine andere Förderkulisse für die Zukunft, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben und weil wir auch Erfahrungen gemacht haben mit dem jetzigen Förderungssystem. Deswegen, nur das steht fairerweise auch nicht im Koalitionsvertrag drin, wie das Förderregime aussehen soll. Das gilt es auszugestalten und da ist ein großes Petitum an alle, die hier sind, tatsächlich mitzuwirken und Einfluss zu nehmen, dass das, wie hier auch gerade schon andiskutiert, in Rahmen geht, die wirklich am meisten nutzenstiftend sind oder zumindest deutlich einfacher sind. Also deswegen, das Einzige, was ich am Koalitionsvertrag eigentlich tatsächlich definitiv schlecht finde, ist die Tatsache, dass man versucht hat, auch nochmal reinzuformulieren mit diesem 2025er Anspruch oder rechtlicher Anspruch auf schnelles Internet. Also erstens ist es
sozusagen... Jeder hat einen Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Breitbandanspruch.
Ja, wobei ja, also das auch diffus bleibt, schnelles Internet oder so, was ist das? Also wie auch immer. Und da baut man eine Erwartungshaltung auf, ja, also wo man, gestatten Sie mir so meine persönliche Perspektive, wo man eigentlich heute schon befürchten oder erwarten muss, dass man es eben in 2025 so zumindest, wie man es meint, man es interpretieren zu wollen, also zumindest nicht in hochleistungsfähigen Gigabit-Netzen umsetzen kann.
Also jetzt sage ich mal was Gemeines.
Die Nummer nicht vergessen dann, ja? Bitte. Also die hat
7,5.
Da sind wir im Durchschnitt bei der 5, also etwa also, in der Mitte.
Ich sage mal was Gemeines. Wenn Sie in Koalitionsverträgen etwas lesen, was quasi in zwei Legislaturperioden eintreten sollen, dann kriege ich immer schon mal ein Grummeln im Bauch. Also das ist einfach so, weil das ist ja nicht mehr abrechenbar für die aktuelle Regierung und wahrscheinlich auch nicht für die nächste. So, und es ist mir, also mir persönlich, und wir haben das auch mehrfach diskutiert, es hat eigentlich keiner einen Plan, wie das denn faktisch, einen individuellen Rechtsanspruch, wie man das faktisch umsetzen könnte. Es fehlt ja schon an einer Datenbank, wo jemand, ein Bürger X, der nachgucken will, ob er einen Rechtsanspruch überhaupt hat, wirklich eine belastbare Versorgungszahl für seinen Anschluss bekommt. Und dann ist die Frage, gegen wen setzen Sie es durch? Also man weckt eine Erwartungshaltung und gleichzeitig ist es so wie mit dem Rechtsanspruch auf Kita-Plätzen. Ja, also Sie haben sowas und dann können Sie es trotzdem nicht einlösen, weil Sie können ja die Kitas nicht aus dem Boden stampfen.
Das ist in der Tat so. Das kann man sicher noch beipflichten. Aber Herr Rathenow, ich wollte gern noch mal an der Stelle kommen. Naja, schnelles Internet und dergleichen. Man kann sehr wohl definieren, was eine vierköpfige Familie in etwa bräuchte, wenn man da oder dieses nutzen oder aufbauen möchte. Wenn man sich so auf diese Diskussion vorbereitet, dann denkt man natürlich sehr schnell auch an die kleineren Unternehmen und die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die irgendwo da sind und natürlich schon sehr wohl auch ein schnelles Internet bräuchten. Und dann denkt man sehr schnell in einem Thema drin, wo man sagt, man könnte ja sehr schnell auch Infrastruktur oder Wirtschaft entwickeln, wenn man hier in diesen Regionen was täte. Und das ist dann so die Frage, die man dann so reflektiert oder spiegelt an den Themen, die dann in den einzelnen Bundesländern auch getätigt werden. Irgendwo habe ich auch gelesen, Thüringen will da sehr weit vorn künftig noch mitspielen. Also die Analyse muss immer ein bisschen schärfer sein, sonst wird die Schlussfolgerung oder der Kompass nicht gut sein. Das ist so, denke ich mal, das, was man da auch mitnehmen darf. Wenn man also dieses Fazit nochmal nimmt, kriegen wir so in etwa einen, Koalitionsvertrag mit 5 von 10 Punkten. Waren Sie als Finanzier der Pessimist und so der Berater war sehr gut und der Manager hat gesagt, nö, ich kann eigentlich meine Geschäfte machen, die ich da so machen will. Gehen wir doch jetzt an dieser Stelle mal in die Thüringer Geflogenheiten und Herr Dr. Illmann, verzeihen Sie, wenn ich einfach mal auch wieder den Mitspieler da mal frage. Er saß ja heute schon mal in einem Podium zum Breitbandgipfel. Wir kommen dann nochmal auch auf die ein bisschen so auch die verschiedenen Wirtschaftsmodelle und dann noch die Finanzierung. Was brachte der Breitbandgipfel mal auch hier bitte ein bisschen ungeschminkt hier in diesem Freigeist hinzu auf Schloss Ettersburg?
Ja, was brachte der Breitbandgipfel? Also er bringt erstmal, dass sich viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, an einem Ort und einer Stelle treffen und mal über das Thema diskutieren. Das ist erstmal ganz gut. Was er für mich brachte, ist eben doch, dass diese Welt gerade in der, das sind ja sehr viele kommunale Vertreter, eben doch komplett unterschiedlich ist. Das Thema, was wir für uns gefunden haben, ist dort eher so ein Exot im Moment. Und damit fehlen einem auch die Gesprächspartner in so einem Breitbandgipfel, weil die Kollegen sich mit ganz anderen Themen beschäftigen. Von daher ist der Mehrwert, was das Inhaltliche betrifft, eher begrenzt gewesen für mich. Dass es die Veranstaltung gibt und dass man sich in den Dialog begibt, ist schon was Gutes und sollte auch fortgesetzt werden. Ich will noch mal eins ergänzen zu Herrn Ilkmann, was er vorhin gesagt hat, zu Infrastruktur und demografischen Wandel. Das will ich noch gestattet sein als Verfechter der ländlichen Region, die ich bin. Wenn man da so einen Satz, wir müssen überlegen, ob Infrastruktur noch überall wirtschaftlich und Sinn macht, sie dahin zu legen, aufgrund demografischen Wandel. Ich finde ja schon mal schön, dass wir Glasfaser mittlerweile als Infrastruktur betrachten. Und da ich als kommunaler Vertreter sage, Infrastruktur muss nicht nach Wirtschaftlichkeit immer gesehen werden, sonst dürfte man keine Busse fahren lassen oder dürften nicht die eine oder andere Straße machen und Bahn gleich gar nicht, weil die fahren auch nicht alle wirtschaftlich, sondern wir sagen, Infrastruktur ist nicht immer nur wirtschaftlich und muss sozusagen auch im ländlichen Raum ausgebaut werden. Sonst, was wollen Sie einem Ort erklären, wo Sie heute sagen, Glasfaser wird man ja gerne und das ist Zukunftsmedium, aber du bist zu klein und 2035 und wir alle wissen, was wir mit Statistiken anzufangen haben, die Bevölkerungsvorausschau, ich glaube, eine der vorletzten Bevölkerungsvorausschauen, die sozusagen das Jahr 2015 vorausgesagt hat, ging komplett nach hinten los, Erfurt ist viel größer geworden als wie 90 angenommen, nur zum Thema Statistiken, also Infrastruktur ist für mich ein Daseinsgut und hat überall seine Bewandtnis und hat nicht den obersten Thema Wirtschaftlichkeit sozusagen.
Sie können gleich antworten. Ihr sagte, war schon gut mit dabei zu sein. Ich dachte so ein bisschen eigene Blase vielleicht, wo man dann tätig ist drin und dachte aber auch parallel, bei 900, 800, 900 Kommunen in Thüringen ist das auch ein bisschen wie ein Sack Flöhe hüten, wenn man das so sagen darf. Ich darf es sagen, ich kenne es auch ein wenig aus den Wasserprozessen in diesem Freistaat, die da doch auch sehr lange braucht, um da zwar als erste fortschrittliche Mosten, aber dennoch auch generell angepackt werden zu können. Sagen Sie mal einen Satz in Richtung Herrn Blose, wo Sie eigentlich leistungsmäßig tolle Verbesserungen bei diesem 8. Gipfel gesehen haben. Oder was ist denn jetzt so da an Punkten rausgekommen?
Also zuerst muss man Herrn Blose wirklich zugestehen, dass er es schwierig hat. Also er ist, glaube ich, zusammen mit Eisenach sind das unsere beiden Betreibermodelle, die schon ins Laufen gekommen sind. Wir haben ein drittes, aber die überlegen gerade noch, was sie eigentlich getan haben. Das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber die sind bei weitem noch nicht so weit. So, das heißt, für Herrn Blose ist der Kontakt mit Eisenach interessant und mit uns. Und wir lernen auch an Herrn Blose. Das ist Fluch und Segen zugleich. Buttstedt kenne ich halt, da war ich auch schon mal draußen vor Ort. Das ist vielleicht, na gut, ob es Fluch oder Segen ist, müssen Sie entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es für ihn deutlich schwieriger ist für einen Blose. Ich habe aber heute am Rande des Breitbandgipfels viele Gespräche geführt. Wir haben im Nachgang mit den 5 Landkreisen, die am weitesten sind, nochmal eine separate Sitzung gehabt. Ich hatte viele Gespräche, wo jemand zu mir gekommen ist mit einem Problem, beispielsweise er müsste das und das machen, eine Ausschreibung, habe ich gesagt, hier, wer ist Ihr juristischer Berater, der lief rum, dann habe ich die zusammengestellt, gesagt, wo Sie telefonieren, können Sie es gleich hier klären und gleich noch einen meiner Mitarbeiter dazugestellt. Also es bringt schon was für diejenigen, die insbesondere jetzt in diesem Mainstream-Modell Wirtschaftlichkeitslückenförderung sind und es ist auch immer wieder für uns der Ort, wo wir so allgemeine Informationen beispielsweise zur Nutzung des kommunalen Investitionspaketes und einbringen können. Es ist aber auch so, und da muss man ganz ehrlich sein, so eine Veranstaltung hilft nicht, wenn Sie nicht während des Jahres ein kontinuierliches Netzwerk aufbauen. Und das ist etwas, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben angefangen mit Bauamtsleiter-Workshops, die Herr Karsbohm zusammen auch mit dem Breitbandbüro des Bundes, die uns sehr gut unterstützen, organisiert. Und das hilft wirklich. Aber wir müssen noch mehr dahin kommen und da Da kämpfen wir auch noch gerade mit der Idee, weil die kommunale Selbstverwaltung ist in Thüringen ein heiliges Gut, das habe ich auch schon festgestellt, nicht nur die Kollegen im Innenministerium, dass wir müssen dahin kommen, dass es so eine Art Breitband-Community in der Verwaltung gibt. Also Leute, die das können, die das schon mal gemacht haben, die zum Beispiel alternative Verlegemethoden schon begriffen haben, dass es kein Teufelszeug ist, sondern wahrscheinlich die Zukunft. Deswegen haben wir auch gerade einen Leitfaden gemacht. Und die dann auch, und das wäre so mein Traum, dass bevor jemand beim Breitbandkompetenzzentrum oder bei uns anruft, man erstmal den Kollegen aus der Nachbargemeinde anruft und sagt, sag mal, ihr habt das doch vor 3 Jahren gemacht. Wie habt ihr das denn geregelt?
Da können wir gerne auch gleich nochmal drüber reden, aber über ganz konkrete Zahlen, Herr Bundemann, durften wir heute in 2 spannenden Interviews nachlesen, die wir veröffentlichen konnten, auf der Homepage auch des Mitteldeutschen Energiegesprächs, nämlich wo Sie in dem einen Interview, Sie beraten in dem anderen auch, komme ich gleich drauf, wo Sie in dem einen Interview dargestellt haben, naja, wir haben hier 10.000 Kilometer Breitband, die wir verpachten oder die genutzt werden können. Können Sie ein bisschen was zu dieser Strategie sagen, die da dahinter steckt?
Gerne. Das ist das, was ich eingangs sagte, dass wir als Energienetzbetreiber aus der Historie heraus irgendwann für unsere eigenen Kommunikationswege, insbesondere im 110-KV-Bereich, also wir haben nicht nur die Verteilnetze, sondern auch den 110-KV-Bereich in großen Teilen Norddeutschlands und Sachsen-Anhalts, dass wir dort angefangen haben, Glasfaser zu verlegen. Und ich muss dann auch selbstkritisch für das Unternehmen sagen, aber lange Jahre, obwohl unsere kommunalen Anteilseigner, wir haben ja auch 40% kommunale Anteilseigner, oft gefordert haben, bringt euch mehr ein in den Breitbandausbau, das sehr zurückhaltend gehandhabt worden ist, eher opportunistisch. Da hat man mal hier geholfen, dort geholfen, sodass auch jetzt diese 10.000 Kilometer eine Riesenzahl ist, die wirklich auch gehen von den Knotenpunkten in Frankfurt bis nach Hamburg, bis rüber nach Berlin, also eine schöne Backbone-Infrastruktur ist, aber die teilweise zum Beispiel dann auch gar nicht so gut dokumentiert ist, dass ich sie vermarkten kann.
Haben Sie in manchem Stadtwerk, da wusste diejenige nicht, was die Rechte tut.
Naiverweise als neuer Vorstandsvorsitzender habe ich dann gesagt, so, jetzt vermarkten wir das mal. Und dann in der Praxis muss man sagen, dass gar nicht alles vermarktungsfähig ist, sodass wir auch erstmal unsere Hausaufgaben machen wollen. Aber der Wille und die strategische Ausrichtung ist ganz klar. Und trifft auch ehrlich gesagt auf die Bedürfnisse unserer regionalen Partner, unserer kommunalen Partner, diese Infrastruktur nutzbar zu machen für die Ausbauvorhaben, die ja allerorten da sind.
Also bei den Vermarkten heißt es, es könnte also auch eine Telekom dastehen? Oder
also das sind wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben kleinere Projekte, wo wir unsere Breitbandinfrastruktur in ein Projekt mit dem Landkreis einbringen, dann da auch Anteilseigner werden. Wir haben aber auch ganz schlichte Dark-Fiber-Vermietungen an kleinere kommunale Telekommunikationsunternehmen, aber auch an die großen. Ne? Da ist wirklich alles drin. Wir haben ungefähr 740 Verträge, wo wir eben unsere Infrastruktur jetzt schon zur Verfügung stellen und wollen das eben noch gezielt weiter ausbauen. Ein zweiter Schwerpunkt, darf ich auch sagen, ist natürlich, wenn wir unsere eigenen Netze erneuern, Ortsnetze erneuern oder Neubaugebiete erschließen, da ist der Fokus ganz klar, dass wir dann von Anfang an gleich Fiber to the Home mit verlegen.
Und eigene Geschäftstätigkeit mit den Netzen?
Ja, aber auch nicht, ich glaube, Herr Stahl, Sie hatten das gesagt oder ein anderer Kollege, dass wir nicht jetzt anfangen, eigene Dienstleistungen aufzubauen, sondern dort kooperieren wir dann mit Partnern.
Wo also Kernkompetenzen da sind, ansonsten in diesem Sinne. Diese beiden Interviews, die ich nannte, sind relativ schnell auch sehr häufig angeschaut worden. Das zeigt ja, dass dieses Thema sehr virulent ist und dass man da auch sehr den Nerv der Gesellschaft trifft. Rathenow, Sie haben in Ihrem Interview da nochmal auch darauf verwiesen, dass Kommunen eigentlich, wenn sie zusammentun in der Region, vieles packen können. Herr Hegmann sagt, die kommunalen Besonderheiten in Thüringen und Herr Blose zeigt auch, wie es geht. Brauchen Sie so jemanden, der gewissermaßen so als Konsortialführer vorangeht oder sind Sie froh, dass Sie bei sich die Telekom nicht dabei haben?
Ich wäre aber jede Hilfe dankbar und da muss ich auch die kommunale Selbstverwaltung, die ein hohes Gut ist, bremst und dann das ist dann eben, dann kommt man den Ort weiter, da ist ein Bürgermeisterkollege, der das Thema Breitband für sich noch nicht erkannt hat und schon werden sie da so ein bisschen ausgebremst. Da wäre es ganz gut, wenn es da in Lotse gäbe, auch für Kommunen durch dieses Thema durchzukommen. Obwohl auch manchmal gar nicht verkehrt ist, wenn man nicht alles weiß, wenn man sich auf den Weg macht und die Entscheidung vorantreibt. Sonst würde man sie vielleicht mit Blick, mit dem Wissen, was man heute hat, vielleicht vor 3-4 Jahren anders treffen.
Aber wenn man das Thema aggregiert, macht es Sinn, dann meinetwegen auf Ebene von Landkreisen stärker Dinge zusammenzutun oder um dieses leidige Thema der kommunalen Missverständnisse, Herr Bodemann kann sicher aus Erfahrung dann noch was dazu sagen, zu verhindern.
Also das ist sicher löblich, sozusagen eine Einheit wie den Landkreis zu nehmen, nach oben zu nehmen, aber wir haben es ja schon gemerkt, in unserer kleinen Einheit der Verwaltungsgemeinschaft gibt es unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich erschlossen sind und die schon alle unter einen Hut zu bekommen. Und in einem Landkreis ist es, da haben Sie Bereiche, die sind relativ ballungszentrumsnah, also in unserem Fall Erfurt, die sind, haben sicherlich eine gute Erschließung und dann weiter weg ist es schlechter. Also sie haben kein einheitliches Bild und das sozusagen zu vereinheitlichen, da eine gemeinsame Strategie zu machen, das ist schwierig. Ich halte es, wenn man es von kommunaler Seite aus machen will, und da, ich rede jetzt so ein bisschen über diese Betreibernetze, dann muss man es auf der unteren Kommunalebene machen, dann ist der Landkreis sicherlich der falsche Ansprechpartner. Oder man sucht andere Formen, wo man sagt, okay, über Stadtwerk, ähnliche Unternehmen, die dann auf Landkreisebene funktionieren, gibt es auch in Thüringen Beispiele.
Ich darf an dieser Stelle Sie noch mal bitten, sofern Sie eine Frage haben, dann melden Sie sich und bringen Sie sich ein. Ansonsten muss ich einfach auch noch mal hier nach dem Regionalversorger fragen, Herr Blose, den wir ja auch in Thüringen haben. Und ich glaube, ein Tochterunternehmen, ein Vertreter des Tochterunternehmens der Thüringer Netcom müsste ja auch im Raum mit sein. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit?
Also grundsätzlich erstmal gut, aber wir sind in, also für alle das Betreibermodell, wir sind im Moment in der Phase, dass wir einen Pächter suchen. Wir bauen die Passivinfrastruktur, suchen einen Pächter, der die Aktivinfrastruktur sozusagen errichtet und dann sozusagen unser Passivnetz anpachtet und dann sozusagen betreibt. In dieser Phase sind wir, das ist sozusagen europaweit ausgeschrieben worden und da haben wir natürlich regionale und überregionale Interessenten. Was mein Eindruck ist, und ich habe heute schon mit Vertretern von der Thüringer Netcom betrieben, wir sind noch Entwicklungsland, so ein bisschen in Thüringen. Wir sehen es ja gerade, es gibt 3 Betreibermodelle. Auch der Regionalpartner muss sich erstmal seine Erfahrung mit den Betreibermodellen sammeln. Das ist für uns schlecht, weil ich ehrlich persönlich, ich hätte gerne einen Regionalpartner gehabt. Jetzt schauen wir mal, was bei uns die Ausschreibung beginnt. Aber ich glaube, die Erfahrungen, die wir machen, helfen auch dem Regionalpartner, um dann vielleicht bei dem zweiten, dritten Step dabei. Im Moment ist es leider noch nicht so wirklich ein Thema für uns.
Also Entwicklungsland, da ist das Stichwort, Herr Dr. Ilgmann. Wettbewerb belebt das Geschäft. Inwieweit kann man denn da noch mehr oder hat man so genügend Wettbewerb auch, um bei diesem Entwicklungsland im Sinne von der Treiber ein bisschen schneller auch voranzukommen?
Ja, also Wettbewerb ist natürlich ein schwieriges Begriff, weil im ländlichen Raum sind das ja natürliche Monopole, diese FTTB-Infrastruktur. Ne? Also, und es ist ja auch so, dass...
In der Betreiberschaft ja nicht unbedingt.
Genau, in der Betreiber nicht, aber der Bau. Und das ist ja der Teil, wo Marktversagen ist, den wir fördern. Also letztendlich ist es ja ein gigantisches Tiefbauförderprogramm. Ne? Das muss man mal so deutlich sagen. Und was hier immer anklingt, ist ja, der Stand heute ist, wir haben Infrastrukturwettbewerb. Es ist eine Sache, die wir marktwirtschaftlich versuchen zu organisieren. Wir sehen die Grenzen dieses Ansatzes im ländlichen Raum. Dann wird mit Daseinsvorsorge argumentiert und man sagt, das ist nicht mehr Wirtschaft. Also das ist keine Frage der Wirtschaft alleine. Das kann man auch mit Fug und Recht machen. Ich habe da auch hohe Sympathien für. Aber es ist Stand heute nicht der rechtliche Ordnungsrahmen, in dem wir dieses ganze Geschäft betreiben. Und das müsste dann diese Republik, wenn die Argumente tragen, und ich finde die persönlich sehr sympathisch, aber da muss man das Thema auch anders, da müsste man das Thema anders denken, und zwar vom Bund her. Und da gab es ja früher mal ein relativ einfaches Modell beispielsweise für den Postanschluss. Ich möchte jetzt aber nicht so verstanden werden, dass ich jetzt für eine Verstaatlichung des Tiefbaus plädiere. Und wenn ich nochmal darauf hinkomme, also Wettbewerb habe ich nicht oder habe ich sehr, sehr schwer im ländlichen Raum. Das sehen wir auch in den Ausschreibungen. Es ist nicht so, als ob sich da 20 Leute bewerben, sondern es sind eigentlich wenige Unternehmen und immer die gleichen und die auch am Rande der Kapazitätsgrenzen oftmals arbeiten, so unser Eindruck. Also Wettbewerb, Preiswettbewerb ist da schwierig. Dann der Wettbewerb auch zwischen den Kommunen untereinander, muss man sagen, also ich will mich nicht bei Herrn Blose lieb Kind machen, aber Herr Blose und seine Verwaltung ist schon eine der, soll ich sagen, agil, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber sie sind, also sie sind schneller sowohl im Verwaltungshandeln als
auch in der Adaption des Themas. Wenn wir über seine Verwaltung reden, weil er in mehreren Funktionen hier sitzt, meinen wir die Verwaltungsgemeinschaft oder meinen wir die Landkreis?
Ich meine, wir reden über das Projekt von Herrn Bloß, ja. Ich rede jetzt nur
also
über
die Verwaltungsgemeinschaft.
Genau, ja. So, das ist, möchte ich auch nicht. Und es ist aber so, das Problem ist auch nicht auf der Ebene der Kommune. Natürlich können Sie bei einer Kommune für den eigenen Antrag viel besser das Optimale herausholen. Das Problem sind die nachgelagerten Stellen. Also insbesondere wir, der Bund, also die ganzen Bewilligungsbehörden, die dranhängen, weil sie müssen für jeden Euro Staatsgeld, den sie ausgeben, haben sie das gleiche Prozedere. Es ist ziemlich egal, ob sie 100 oder 100 Millionen ausgeben. Sie müssen einen Verwendungsnachweis führen. Und das führt zu erheblichem Verwaltungsaufwand. Es gibt immer mal wieder förderrechtliche Fragen und das landet dann immer bei den 3, 4 gleichen Bearbeitern in diesen mittleren Behörden, die das dann wegarbeiten müssen. Und das ist natürlich ein Vorteil. Wenn wir größere Einheiten haben, haben wir diesen Verwaltungsaufwand nur einmal. Und wir als Haus, das haben wir ja immer gesagt, wir finden die Landkreise eigentlich eine sehr sympathische Zwischenebene und die sind in Thüringen auch nicht so groß, wenn man mal ehrlich ist. Also im Vergleich beispielsweise zu Schleswig-Holstein sind die ja nur ein Drittel im Durchschnitt.
Herr Stahl, wenn man das jetzt nochmal so aufnimmt und sieht, wie man muss eigentlich auch auf die Politik Einfluss nehmen, gibt es da bei Ihnen Aktionen oder Activities in diese Richtung?
Also ich biete jederzeit an jeden, mich zu zitieren und auch einzuladen. Ich diskutiere jederzeit gerne mit der Politik, auch ganz oben. Wir sind kommende Woche in Berlin und diskutieren mit dem VKU das Thema Breitband. Wir sind im VKU, auch als Finanzier. Ja. Wir sind Mitglied. Für uns ist es ein Thema Stadtwerke. Das ist ein Thema, Bevölkerung, Bürger nicht abhängen, mittelständische Industrie mitnehmen und das als finanziell begleiten. Also von der Seite her, immer. Genau dort will ich hin, in die Diskussion. Was sind die richtigen Modelle, was sind die richtigen Strukturen? Und wenn man es schafft, in der Diskussion das eine oder andere zu vereinfachen oder vielleicht mal sagen, ups, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Ein Gedanke, wir hatten vorhin, oder auf der Herfahrt hatte ich mit einem Kollegen gesprochen, der ist bei uns im Haus Steuerspezialist. Dann habe ich zu ihm gesagt, könnten wir nicht das Thema den Ausbau Glasfaser als DHL begleiten in einem Mietverhältnis? Wir investieren 15 Millionen, vermieten das an die Kommune und in 15 Jahren ist es das Eigentum der Kommune. Einfach mal strange gedacht, eine Immobilie müssen Sie als Kommune auch nicht bauen. Und investieren. Sie können die mieten, so wie Sie zugeschnitten haben. Sie sagen, so viel Zimmer, so viel Fläche, bla 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 bla, Parkplätze und so weiter. Sie kriegen das Ding hingestellt, machen einen Mietvertrag 15, 20 Jahre. Haben Sie in der G&V. Warum könnten wir könnten doch als DHL sagen, so wie Ihre Spezifika im Breitbandausbau, Sie bestimmen, wie es ausgebaut wird. Machen ja nicht wir. Wir sind finanziell und das ist ein Ansatz.
Also ich wollte Sie nachher nochmal fragen, aber wäre das für Sie eine Sache, Herr Bunnemann, was ihr gerade so anspricht, auch für Sie als Regionalversorger?
Wie gesagt, wenn das wirtschaftlich attraktive Projekte sind, dann gehen wir dann lieber mit eigenem Kapital. Also
müssen Sie zugehen, müssen sagen, glaub, das ist die, was wäre denn für den anderen das Attraktive dabei, dass er die Verluste erstmal zu Beginn nicht hat? Aber dieses Problem hat er ja nicht unbedingt.
Ja, beziehungsweise das ist ja immer eine unternehmerische Risikoentscheidung. Ja. Nicht? Das schlage ich dann auf meine Renditeerwartung rauf. Ja. Das ist eigentlich dann immer so eine Abwägung, wo will ich rein, mit welchem Risikoprofil. Und augenblicklich ist einfach sehr viel Geld da. Ich meine, dann, wir diskutieren solche jetzt im ganz großen Kontext, nicht bei uns in der Gebietskulisse, aber als Konzern, also Avacon gehört ja zum größeren Ehrenkonzern, da diskutiert man dann in der Tat bei ganz großen Breitbandinfrastrukturinvestitionen, damit man es vom Balance Sheet runterkriegt, dass man da andere Finanzkonstrukte wählt, aber sagen wir, für die normalen Ausbauvorhaben würde ich jetzt, wenn wir gefragt werden oder in einer Partnerschaft das machen würden, können wir gerne uns zusammensetzen, Herr Stahl, aber jetzt, dass ich sage, ja, da brauche ich
dringend. Okay, war nur einfach mal der Lückenschluss, wenn ich das so sagen darf. Herr Stahl, mal so kurz hin vorbeigehen. Ich habe ja eben gelernt, dass wir also mal schnell an der Ladentheke beim Tiefbauer für einen Kilometer 100.000 ausgeben oder auch mal 1 Million, je nachdem. Also es gibt eine Variation. Wie bewerten Sie denn so quasi in der Bilanz dann 1 Kilometer, sage ich mal. Immer ganz konkret auf das, was da ist, oder gibt es da noch ein paar Probleme, auch wieder hier im freien Raum gesprochen auf Schloss Ettersburg?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich kann die jetzt wunderbar als finanziell beantworten.
War aber nicht abgesprochen.
Nein, alles gut. Ich vergrabe, was weiß ich, 10 Millionen. Und ich werde gefragt als Finanzier, was sind die 10 Millionen wert?
Ja.
Da sage ich, zero. Nichts. Weil ich keinen Cashflow habe. Ich müsste, um es zu verwerten, ausgraben und einen finden, der genau diese Länge oder dieses benötigt. Das heißt, ein Asset, eine Investition, das könnten Sie jetzt in dem Fall als Stranded Investment auch definieren. Es hat keinen Wert für einen Finanzier. Der Wert kommt erst, wenn die Endkunden angebunden sind.
Demografische Themen sogar.
Ja, wenn die Endkunden angebunden sind und wenn ich Dark Fiber mache, wenn ich Verträge habe, Pachtverträge mit T-Mobile 1&1 über Cashflow, dann kann ich es bewerten, dann habe ich Cashflow und dann ist es was wert. Weil wenn ich nur 10 Kilometer verlege, okay, nice to have. Das ist die Bewertung eines Finanziers, wie eine Bank denkt.
Ich glaube, wir haben das gemeinsam jetzt mitbekommen. Ich erspare mir die Frage, jetzt mal in Ihrer Bilanz da nachzugucken, Herr Bunnemann.
Vielen Dank.
Ich sagte ja schon, es gibt auch Häuser hier in dieser Gegend, da gibt es so ähnliche Dinge. Herr Rathenow, wir sprachen vorhin schon ganz kurz davon, Sie haben es als Stichwort auch gebracht, steuerlicher Querverbund, da haben Sie ein bisschen auf die Zukunft geschielt, dass man so einen grundsätzlichen Business Case möglicherweise auch mal auch unter EU-Konditionen, Bedingungen zu einem steuerlichen Querverbund zusammenfassen kann. Können Sie da einfach nochmal Ihren Optimismus beschreiben? Ich will nicht Euphorie sagen, aber Ihren Optimismus?
Ja, der Optimismus rührt daher, und wir sind ja hier in einem historischen Ort, aus schönen Urteilen des Reichsfinanzhofs aus 1929, weil die Themenstellung nämlich des steuerlichen Querverbundes tatsächlich auch damals schon relevant waren und es da tatsächlich Urteile gibt, die zum Verkehr auch die Nachrichtenübermittlung zählen. Also um das so ein bisschen mal den Bogen zu spannen, ja, wir wissen alle, dass das Thema steuerlicher Querverbund ein schwieriges Thema ist, ja, aber im Zusammenhang mit der Infrastrukturerrichtung, ja, sollten wir das Thema nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und sagen, das wird nicht funktionieren, weil Telekommunikation ja nicht dazu zu zählen ist, sondern wir reden eben tatsächlich zunächst einmal über die Infrastruktur für die Telekommunikation und nicht über die Endkundendienstleistungen. Insofern ist es auch richtig, also nicht nur gedanklich, sondern sehr wahrscheinlich eben auch im Geschäftsmodell, diese beiden Geschäftsfelder, Endkundendienstleistungen, die ich möglicherweise als kommunales Unternehmen auch mit meinen TK-Kunden betreiben will, von dem Infrastrukturerrichtungs- und Betriebsgeschäft zu trennen. Und damit ist zumindest ein Schritt mal in die richtige Richtung gesetzt. Und natürlich bedarf es noch einer Reihe von Diskussionen, auch mit den entsprechenden Behörden, das zu implementieren. Aber also verkehrt ist nach unserem Verständnis die Idee nicht. Und sie hilft ja in diesem Zusammenhang, genau das Ziel zu realisieren, was wir doch politisch, so unterschiedlich wie wir es jetzt im Koalitionsvertrag auch bewertet haben, eigentlich zu erreichen, nämlich Glasfaser verstärkt in die Fläche zu bringen.
Also Repetitio Emata Studiorum, darf es mal auseinandernehmen für langsame Ohren. Also man müsste die Infrastruktur und die Betreibung trennen. Und dann könnte man sich um die Infrastruktur in dieser Art und Weise kümmern. Und dann könnte man ein bisschen indirekt über eine staatliche Förderung Infrastruktur schneller generieren. Das wäre so die These. Und dann kommen wir natürlich in alte Reichsgerichtsbarkeit, die das untermauert. Sehr gut, dann sind wir jetzt so an dem Thema Geschäftsmodelle, zum Teil über die Finanzierung schon dargestellt, zum Teil über die Bilanzierung dargestellt, zum Teil über die staatliche und politische Programmatik dargestellt und auch beratend mit versorgt. Herr Blose, wenn man jetzt so in Buttstedt und Umgebung da so fertig ist, da fragen wir uns natürlich aus dem Auditorium heraus, über welche Zeit, Sie sind ja einer der oder eines der Vorzeigebeispiele in dem kleinen Thüringer Land. Und wir haben vorhin gehört, so viele gibt es nicht, vielleicht maximal 3. Habe ich gehört? Ja, das ist
korrekt. Wenn ich es im Kopf habe, sonst 3, ja.
Das ist korrekt. Wenn man das so nimmt, über welche Zeitachse reden wir derzeit, Herr Blose, und wie wird das so in die Zukunft weiter projiziert? Bräuchten Sie noch einen Partner oder wird das ein Eigenbetrieb oder wird das im Zweckverband oder wie wird das eigentlich weitergestaltet?
Ja, die Zeit hat man gar nicht, um uns großartig über Unternehmensform oder sonst irgendwas. Wir machen es ganz klassisch und aus der Verwaltung, wir machen es im Regiebetrieb, im eigenen Haushalt. Ist für jeden Kommunalpolitiker eigentlich ein Wahnsinn. Wir sind mit dieser Infrastrukturmaßnahme wahrscheinlich auf dem Papier die höchstverschuldetste Verwaltungsgemeinschaft in ganz Thüringen per Statistik. Und das ist ja das, was ich habe ja viele Unternehmer hier, die werden das bestätigen, Schulden sind nicht gleich irgendwie ein Indiz dafür, dass es allen schlecht geht. Und wir machen es direkt im Haushalt. Wir haben einen Partner, das ist das Thema, was wir gerade angaben. Wir trennen Infrastruktur und Betreibung. Wir betreiben es nicht selber, sondern wir suchen uns einen Partner, der das für uns betreibt. Und da war es für uns ganz wichtig, in unsere Investitionsvolumen natürlich schlummern da erhebliche Risiken auch drin für uns, gerade was so das Thema Cashflow betrifft. Und Sie können sich vorstellen, wenn so eine Infrastrukturmaßnahme in dieser Größenordnung in so einer Region wie Budstedt nicht mehr funktioniert, dann machen Sie alles, was dort an freiwillig Leistungen über Jahre aufgebaut ist, mit einem Schlag kaputt. Also da schließen Sie Freibäder, da schließen Sie die Sportförderung, weil Sie das einfach, das Risiko so groß ist, dass Sie das als kommunaler Träger nicht machen. Deswegen ist es für uns wichtig gewesen, in diese Verhandlungen mit den Partnern sozusagen Netze einzubauen, die uns sozusagen den Aufprall auffedern, risikogesichtspunktmäßig. Also wir verhandeln da ganz rum, wir sagen, sicherlich ist in der oberen Spitze ganz viel Geld zu verdienen, aber für uns ist erstmal wichtig, das Risiko nach unten abzubremsen und haben deswegen sozusagen eine 40% T-Grade so ein bisschen eingezogen, haben gesagt, das muss demjenigen, der mit uns das Netz betreiben will, wert sein, das zu bezahlen, unabhängig davon, wie er schon ran hat. Und wenn wir da jemanden finden, und da sind wir auf guten Schritten und guten Wege, der das bereit ist, das Risiko zu sehen, und gerade von Leuten, die auch ganz andere Markterfahrung und Macht haben an dem Markt, das zeigt uns, dass da deutlich mehr Potenzial drin ist, für mich als Kommune, wenn ich alleine die Ergebnisse sehe aus den Verhandlungen, deutlich mehr Potenzial drin ist, wie der ein oder andere Telekommunikationsunternehmen uns da wahr machen will, sonst irgendwie. Also es ist schon sehr überraschend und die Ergebnisse.
Ich muss noch mal nachfragen hinsichtlich der Zeitachse und würde gern die Kompetenzchefs aus Sachsen und aus Thüringen dann noch mal ansprechen, Herr Rehe. Und hätte da auch noch mal eine kleine Vorgabe dazu. Aber wenn wir die Zeitachse mal ein bisschen... Genau,
jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Wir sind ja im Fördermittelbereich drin. Und damit haben wir natürlich...
Sagen Sie nur, was Sie verantworten können.
Genau, also wir sind jetzt sozusagen in der Zeitachse. Wir werden dieses Jahr brauchen, um einfach die Planung... Das ist etwas, was ich lernen musste, dass mittlerweile die Planung dieses Projektes länger in Anspruch nimmt, wie wahrscheinlich das Bauen. Und unser Ziel ist es, im Frühjahr nächstes Jahr sozusagen mit dem Bagger anzurollen, sofern die Tiefbaukapazitäten vorhanden sind. Und dann sollten wir Ende 2019 fertig sein. Das kann ich
verantworten. Also dann hätten Sie das Koalitionsergebnis einigermaßen gesichert, zumindest
ja, also ich glaube,
und in Budstedt.
Genau, das wird eine Nachkommastelle in der Prozent.
Herr Eckmann, wenn man sich die Breitbandkompetenzzentren anguckt, ich habe dann nach dem dritten oder vierten aufgehört. Hessen war so ein bisschen Magenta gefärbt. Da sieht man, dass da die Telekom sehr stark oder Wiesbaden in der Nähe sitzt, wo der Regionalverantwortliche auch sitzt. Da gibt es unter anderem auch Breitbandpaten. Könnte man sich vorstellen, dass Avacon auch Breitbandpate sein könnte, wenn ich es mal so aus der Seite betrachte? Oder sind das mehr Verantwortliche aus dem Kompetenzzentrum? Sie wollen was sagen gleich, aber erst nochmal
bitte. Naja, es kommt darauf an, was Sie unter dem Breitbandpaten subsumieren.
Da steht es auf der Seite. Da steht es unter anderem das Benennung von Breitbandpaten.
Ja, Breitbandpaten in Thüringen sind bei uns Mitarbeiter, also insbesondere Landkreise, die halt dieses Thema, ich sprach ja über diese Verankerung in der Verwaltung, wirklich kennen und dann auch als Multiplikatoren vor Ort fungieren. Und wir kennen die auch, weil die meisten Breitbandpaten sind auch diejenigen, die diese Projekte zumindest in den Landkreisen vorantreiben oder beispielsweise Weimarer Land, da sind es mehrere kleine Projekte, aber der Breitbandpate koordiniert die und berät die. Und Avacon kann ich Ihnen sagen, wir können ja, also wenn wir Breitbandpartner, wenn wir die bewerten, schon aus Wettbewerbsgründen können wir nicht einzelne Unternehmen zu Breitbandpartnern machen. Man kann sowas freistellen, dass man Partner einer Breitbandinitiative wird. Das machen wir auch, aber das ist dann offen für alle. Ja.
Das war mal nur so ein Beispiel, um einfach dieses Thema mal so in den Raum zu. Aber ich glaube, Sie wollten zum Thema Breitbandkompetenz noch was sagen?
Ja? Die Breitbandpaten haben also nichts mit Firmen oder Beratern in dem Sinne zu tun, sondern wie Herr Dr. Ilkmann schon sagte, dafür haben wir die Partner der Breitbandinitiative. Und da ist jeder angehalten, der diese Initiative voranbringen möchte, mit seinen Kompetenzen, mit seinen Möglichkeiten, ob das jetzt ein Finanzier ist, ob das Unternehmen sind, die zum Beispiel Materialien am Markt offerieren, sodass man schnell auch die Partner zusammenbringt. Wenn zum Beispiel jetzt eben ein solches Unternehmen, wie es jetzt kommunal hier gerade ansteht, selber den Ausbau vorantreiben will. Da gibt es ja sogar welche, die gründen eigene Betriebe. Und diese Betriebe haben ja dann erstmal, weil sie aus dem luftleeren Raum kommen, sage ich mal so, überhaupt keine Kontakte in den Bereich der TK-Wirtschaft. Die kennen keine Betreiber, die kennen keine, die in die Gräben ziehen, die kennen keine, die ihnen die Materialien liefern und die kennen die Zusammenhänge auch nicht. Und denen ist natürlich wichtig, diese Kontakte dann auch zu nutzen.
Da drüben, ja.
Ich habe es mal in persönlichen Gesprächen heute direkt gesagt, ich bin aber ganz direkt, auch wenn es dann möglicherweise nicht so gern gehört wird, im jetzigen Förderregime reiten wir ein totes Pferd. Wir können nur hinten Spritzen reinschieben, wie wir wollen, es bleibt ein totes Pferd. Und ob man in irgendeiner Form das tote Pferd vor sich herschieben muss oder ob man auf politischer Ebene, klar auf politischer Ebene, sich wirklich intensiv Gedanken macht, egal was im Koalitionsvertrag steht, einen anderen Weg zu finden oder den jetzigen Weg so zu machen, dass es einfach ist. Das ist die beste Aussage. Da bin ich hoffnungsvoll und bin ganz interessiert und beobachte, was dort rauskommt. Vielen Dank.
Vielleicht anschließend noch daran, Herr Dr. Ilkmann, kann man hier auch mitteldeutsch denken in diesem Breitbandthema und denkt man mitteldeutsch?
Ja, das tun wir. Also der Kollege Orlermünder aus Sachsen beispielsweise, das ist so mit dem, also das ist den ich meistens anrufe fürs kleine Dienstgespräch, wenn der Bund Sachen macht. Das muss ich vorsichtig sein, der Bund ist auch da in Vertretung und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis mit denen. Wir haben jetzt gerade zu der Überarbeitung der Richtlinie haben wir mit den mitteldeutschen Ländern plus Brandenburg ein gemeinsames Schreiben gemacht, damit man mal so die wesentlichen Punkte, die uns so wichtig sind, beispielsweise diese Eigenanteile, dass man die auch mal koordiniert einspielt, weil das Problem ist, also es geht über Mitteldeutschland hinaus. Die Breitbandausbauzustand in den einzelnen Bundesländern und die Situation der Gemeinden und die Art der historischen Infrastruktur, die verbundelt ist, ist so verschieden, dass die Länder sich sehr, sehr schwer einigen können, gemeinsame Standpunkte gegenüber dem Bund zu formulieren. Und wir müssen das ändern, weil der Bund die Probleme, die die Kommunen und die TKUs in der Umsetzung haben mit diesem riesigen, ich glaube nicht, dass es ein totes Pferd ist, aber es ist schon übermäßig, also es ist komplexer, als es nötig wäre. Diese Probleme, das fängt mit dem Vergaberecht für so eine technische Beratung an, die eine Gemeinde einhalten muss. Das sieht eine Ministerialverwaltung im Bund nicht. Und wir müssen als Länder noch stärker denen, deswegen sagte ich auch nur eine 5 im Koalitionsvertrag, ich muss keinen Euro mehr in die Hand nehmen, wenn ich so ein paar einfache Verfahrenshemmnisse aus dem Weg räume. Und das will der Bund jetzt aber tun. Insofern, da muss man auch ein bisschen Vorschuss, also Vertrauen ans BMVI und die Athene geben.
Ich würde es noch ergänzen, Erfahrungsaustausch. Wir haben schon mehrere Betreibermodelle, wo vor allen Dingen bei uns zum Glück die regionalen Energieversorger frühzeitig munter geworden sind und direkt in der Telekommunikation auch gekoppelt Breitbandausbau mit Pipelineausbau, Gasversorgung durchaus bei Kommunen im Gespräch sind. Also dort können wir zumindest, auch wenn es mal da, einen Gesprächsbedarf gibt, sagen, da ist einer, der am weitesten ist, wir bringen die zusammen. Also dieser Vernetzungsgedanke, der hier in Thüringen ist, wird auch jetzt von uns wesentlich mehr vorangetrieben. Wir versuchen über runde Tische, über andere Plattformen wesentlich mehr die Akteure zusammenzubringen, indem wir Brücken bauen. Wenn die Begeber sind, ist es gut. Wenn da keiner drüber geht, haben wir es probiert.
Gerade wenn wir ein totes Pferd reiten, dann ist die 7,5 ja sehr euphorisch dann formuliert. Dann, er ist ja zivilisiert formuliert auf einer Null dann. Oder wie sehen Sie das?
Ja, um das nochmal aufzuführen, im Koalitionsvertrag steht nichts explizit drum, wie das Förderregime aussieht. Und deswegen bin ich natürlich mit Ihnen gemeinsam der Meinung, und ich hoffe, ich habe das in der Einführung auch ein bisschen dargestellt, dass das dass die heutige Förderkulisse tatsächlich nicht tauglich ist für die Zukunft. Insbesondere, wenn wir überlegen, was passiert mit den öffentlichen Mitteln, die über das hinausgehen, was im jetzigen Förderprogramm, also mit den 4 Milliarden, bereits schon angeschoben ist. Dann reden wir darüber, dass wir im Grunde fast überall und auch in Thüringen mindestens Glasfaser bis zum Kabelverzweiger, also FTTC, haben. Das heißt, wir reden darüber, wir brauchen eine Lösung für die Infrastruktur, die zwischen diesem Multifunktionsgehäuse am Straßenrand ist oder am Ortsrand.
Ich glaube, das ist Konsens in dieser Runde.
Bis zum Haus. Und dafür brauchen wir andere Förderkonzepte. Ein Teil ist hier schon gefallen. Nachfrageorientierte Förderung ist eine Möglichkeit. Bürgschaftsmodelle sind eine Möglichkeit. Und darüber müssen wir mit dem Bund tatsächlich reden. Also kein totes Pferd, sondern wir brauchen ein anderes.
Wie schnell denken Sie, kann man Förderszenarien ändern?
Na gut, also es ist klar, der Bund hat ein elementares Problem. Er muss die EU-Kommission über eine Notifizierung überzeugen, dass ein anderes Förderregime zulässig ist, insbesondere eins, das mit einer anderen Aufgreifschwelle arbeitet. Denn die Aufgreifschwelle ist ja sozusagen die Beihilfegrenze und die liegt im Moment bei 30 Megabit. Da wird es künftig nicht mehr viele weiße Flecken geben, die wir überhaupt fördern können. Also das ist sozusagen der erste Schritt, den der Bund machen muss. Und das ist sicher auch ein dickes Brett, was er vorhat. Aber ich glaube, da ist er dran.
Die sollen ja die nächsten anderthalb Jahre schon beseitigt sein
in dem Sinne. Und in der Zeit muss man natürlich das Förderkonzept und das Förderregime fixieren, sodass man mit einer höheren Aufgreifschwelle oder von mir aus mit einem Entfall einer Aufgreifschwelle dann tatsächlich auch ein anderes Förderinstrumentarium hat.
Ich wollte einen Satz dazu sagen, weil das ist in der Tat das Problem. Wir brauchen, das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, aber ein Förderprogramm muss für eine Verwaltung handelbar sein. Das Aktuelle ist es schwerlich. So. Das Zweite ist, es muss einen Marktausbau befeuern und nicht einfach substituieren. Also wir sehen zum Teil im ländlichen Raum ein Crowding out der Investitionen. Also das liegt an der Situation, wo wir im Konjunkturzyklus sind, aber es hat auch was damit zu tun, dass die Unternehmen können genau Erwartungshaltung bilden, wie viel Förderung da jetzt rumkommt, in dem Augenblick, wo jemand anfängt, so einen Antrag zu stellen. Und das Dritte, und das darf man auch nicht vergessen, sollte trotzdem eine Netztopologie rauskommen. Es geht ja irgendwann um das Netz, die leistungsfähig ist und also zum Beispiel auch redundant ausgelegt. Und das sind drei völlig verschiedene Ebenen, die man zusammenbringen muss. Und es wird überlegt, beispielsweise Voucherprogramme zu machen. Das ist verwaltungstechnisch sehr, sehr einfach. Sie können dem Krankenhaus einfach das Geld geben, aber netztopologisch ziehen Sie eine lange Glasfaser, beihilferechtlich dürfen Sie auch niemanden auf dem Weg erschließen, weil die sind vielleicht mit 30 Mbit versorgt, schießen Sie eine lange Glasfaser irgendwo quer durch. Das ist wahnsinnig teuer und hilft der Netzentwicklung wenig. Und da kann ich auch ein bisschen mein Schlusswort schon fast umleiten. Wenn man bis...
Das kommt noch.
Ach so, aber ich sage nur, man muss auch mal die Zeit nehmen. Es ist nicht ganz so... Also wenn wir wie Japan die Glasfaserleitung einfach an Masten oder an die Gebäude hängen, dann haben wir auch ganz schnell einen hohen Ausbauzustand. Wir machen das ja sehr deutsch, indem wir alles nach Norm unter die Erde legen. Ja? Und wofür ich plädiere, ist, dass man nicht notwendiger einfachweise jetzt mehr Geld ins System pumpt, weil das eine einfache Antwort auf ein sehr komplexes Problem ist. Und meistens sind diese einfachen Antworten falsch, das darf man nicht vergessen. Sondern man braucht mal die Zeit, um sich zu fragen, wie bringe ich mit Förderung, bringe ich den Markt zum Laufen? Und ich glaube, Garantien, wenn man sich Schleswig-Holstein anguckt, das kann ein Weg sein, dass man halt nur einen Teil des Risikos übernimmt, aber sich ein bisschen mehr raus zurückzieht. Und wie gesagt, wir brauchen aber auch mal Zeit, um drüber nachzudenken.
Herr Bluse, die Geschichte dieser Energiegespräche zeigt eigentlich, dass wir immer sehr eifrig diskutieren und im Auditorium eigentlich es gar nicht aufhört. Wir merken heute, dass man sich ein bisschen zurückhält. Ist möglicherweise Glasfaser, wo jeder von uns im Auditorium sicherlich sehr viel gelesen hat, ist vielleicht Glasfaser mehr so ein Experten- oder Breitband, ein Expertendiskurs? Und merkt man das auch, wenn man die Bürgerschaft mitnehmen will?
Also ich glaube, es ist ein vielfältiges Thema, wo jeder für sich noch an der einen oder anderen Stelle seine Meinung und seine Sichtweise sucht. Und Also ich würde, das ist jetzt kein, also gegen die Runde oder sonst irgendetwas. Ich bekomme ja mit, wie alle zuhören und so eifrig an der Diskussion, vielleicht jetzt nicht aktiv, aber inaktiv so teilnehmen. Also es ist ein wichtiges Thema, es ist für die Bürgerschaft. Wir haben letztens eine Bürgerbeteiligung in unserem Ort gemacht über das Thema Breitband. Es ist überfordert, die Bürgerschaft, wenn man ganz ehrlich ist, immens. Und die interessanteste Frage ist, was kostet uns das? Und wenn man dann sagt, es kostet nichts, dann geht's runter. Und dann ist das Thema Breitband bei den Bürgern angekommen, sozusagen, wenn man es mal übertrieben haben will. Aber so, es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie eine Straße ist, die man irgendwo hinlegt und sagt, danach sieht es so aus, sondern man legt was in die Erde und irgendwas kommt aus einer Steckdose raus und keiner kann damit was anfangen. Also vielleicht liegt es ein bisschen da.
Was kostet uns das? Ist natürlich ein gutes Stichwort. Herr Stahl, fangen wir vielleicht mal von dieser Seite an, dass man da nochmal so eine kleine Programmatik formuliert. Sie waren ja da ein bisschen, was die Finanzierung angeht, im unteren Segment bei 3 Zugange. Wie sehen Sie es so aus Ihrer Perspektive heraus? Entwicklung Breitband, sagen wir mal so, bis Ende dieser Legislaturperiode.
Wir haben aktuelle Projekte auf dem Tisch. Ich sag mal, was wir präferiert oder was wir sinnvoll erachten für Stadtwerke, Kommunen etc., hatte ich ausgeführt, ist nicht das Endkundengeschäft. Das ist ein heißes Thema. Das sind erfahrene Unternehmer am Markt. Das heißt, wenn ich Richtung Kommune, Stadtwerk spreche, dann wäre es eher Richtung Daseinsvorsorgung, Infrastrukturlegung, lange Laufzeiten, also nicht über 8 oder 10 Jahre sprechen, dann sprechen Sie über 15 oder 20 Jahre. Das ist wie ein Stromnetz, wie ein Gasnetz. Das ist irgendwo die Pipeline der Zukunft für Daten. Ja. So, von der Seite her ist das ein Thema. Das Thema Endkundengeschäft würde ich bei denen lassen, die den Markt beherrschen. Die machen die Pace, die bringen die Produkte an den Markt, die drehen auch die Produkte. Da muss ich als Stadtwerk ja immer dabei sein. Ich muss ja immer dabei sein und tick besser sein. Da hilft natürlich die regionale Note, ganz klar, Vertrauensvorsprung, Reputation. Aber irgendwann, Sie haben es gerade gesagt, was kostet mich das? Da steht halt nicht 25,99 oder sonst was. Das ist nachher die Entscheidung. Und dass wir in dieser Legislaturperiode hier irgendwo Geschwindigkeit drauf bekommen, ich will jetzt nicht meine 3 unterstreichen, sage ich, wäre gut. Ich würde auch ganz gerne, ich sag mal, in solche Runden mit eintauchen, dass man sagt, wie kann man es pragmatischer oder wie, lass uns noch mal drüber denken. Wir haben ein paar Erfahrungen, die sind vielleicht nicht wirklich zielführend. Gibt es Variante BC und bringt es auf der Zeit was, bringt es auf dem Invest was, bringt es in der Umsetzungsgeschwindigkeit was, dass man einfach noch mal die Chance nutzt und diskutiert.
Bloß Sie sind ja in der Ende der Thüringer Legislaturperiode soweit fertig, wenn man das so ein bisschen reflektiert, mit dem, was Sie vorhin als Programmatik formuliert haben. Vielleicht mal aus Ihren Erfahrungen heraus auch auf, ich sag mal, die deutsche Breitbandkultur gespiegelt. Für die nächsten, auch bis zur nächsten bis zum Ende dieser Regierungslegislatur.
Also ich glaube, wir kriegen da 3 freien. Ich bin da voll überzeugt. Ich glaube, es ist kein totes Pferd. Wir müssten nur den Jockey ein bisschen leichter machen, sozusagen. Und dann geht es auch schneller und da bin ich guter Dinge und bin da erstmal grundsätzlich immer positiv eingestellt und denke auch, dass wir bis zum Ende der Legislatur da deutliche Fortschritte und auch Erfolge erzielen.
Herr Bönnemann, die gleiche Frage mit einer kleinen Arabeske noch. Herr Stahl hat das sehr schön ja schon vorausgenommen oder vorweggenommen, auch wie das so vielleicht für so einen Infrastrukturdienstleister oder für so ein Unternehmen für Sie ist. Wir haben vorhin festgestellt, die Wasserleitung des 21. Jahrhunderts. Wir haben ein paar Veränderungen festgestellt beim Breitband, aber irgendwo Datenfluss ist ähnlich. Wasser ist aber Ankerprodukt eigentlich für so Ankerprodukt, wo man eigentlich weiß, da habe ich meinen Kunden und kann einige andere Dinge dann noch so in der Commodity rumherum setzen. Wie sehen Sie es aus Ihrer unternehmerischen Strategie heraus hinsichtlich ja, der Breitbandentwicklung? Sie haben ja mal ein bisschen schon reingucken lassen. Sie setzen darauf, dass der Jockey nicht so schwer und das Pferd schnell ist und wir weiterkommen, als wir denken und der Koalitionsvertrag sowieso möglicherweise Makulatur ist, weil wir mehr die tatsächlichen Dinge wahrscheinlich walten lassen. Aber sagen Sie mal.
Also ich will das mal aus einer spezifisch energiewirtschaftlichen Perspektive beleuchten. Ich glaube, dass die nächste Phase der Energiewende, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir unsere Energieinfrastruktur ganz, ganz konsequent digitalisieren und das medienübergreifend denken, Stichwort Sektorkopplung, also nicht mehr Strom, Gas, Wärme, Verkehr isoliert denken, sondern übergreifend, und das wird nur funktionieren, wenn wir diese Infrastruktur konsequent digitalisieren. Das geht nur mit Breitband. Und aus dieser Perspektive komme ich natürlich zu diesem Thema, dass wir eine Infrastruktur ohnehin viel stärker ausbauen müssen, die ganz nah dran ist an den Themen, die wir heute aus einer kommunalen Sicht diskutiert haben. Und da sehe ich eben für Energieunternehmen, für regionale, auch das, nicht, dass man diese Infrastruktur dienlich macht, dass man in den Kooperationen, in den Partnerschaften, in denen man ohnehin ist mit vielen kommunalen Partnern, dass man da sich einbringt. Und ich glaube, aus der Richtung wird diese ganze Entwicklung das wird einen Drive entwickeln. Ich bin davon auch überzeugt, dass es die nächsten 10 Jahre, Breitband wird die nächsten 10 Jahre prägen. Ja?
Also strategische Grundausrichtung und die Energiewende steht oder fällt auch damit, wie wir das Breitbandthema.
Steht ganz sicher auch damit, ja.
Danke. Herr Dr. Ilkmann, ich will ja immer noch ein bisschen mehr hören, was so in Thüringen Phase ist. Wir kriegen zumindest mit, weil man Bluse wird, also 19, wenn Wahlen sind in Thüringen, wird er fertig sein, wird das eines der wichtigsten Flaggschiffe und Erfolgsfaktoren sein. Wie sieht es denn generell so dann, sagen wir mal, in den nächsten 3,5 Jahren in Deutschland aus? Was ist denn so das, was man so auf der Ebene der Ministerialbürokratie miteinander bespricht?
Tja, das sind mehrere Themen. Die eine Frage ist, wie gehen wir mit dem aktuellen Förderprogramm um? Ja, da ist nämlich die Frage, das war ja mal auf 18 ausgelegt, wenn sich jemand noch mal dran erinnert. So, 50 Mbit. Und wenn man jetzt sagt, wir machen Gigabit-Ziele, ob man, also wäre mein Wunsch, wenn man nicht sagt, nee, man hat ganz viele Verfahren und dort, wo man kann, dass man vielleicht diese Verfahren noch Richtung Gigabit-Zielen neu ausrichtet. Das wäre eine relativ pragmatische Art und Weise, die weißen Flecken, also alles das, was unter 30 Mbit ist, jetzt einmal anzufassen und dann Zukunft. Und da muss man, also dann hat man dieses Absurde, dass man im ländlichen Raum eine Infrastruktur hat, die man in x Jahren braucht, während im Stadtzentrum vielleicht nur ein Kabelnetzbetreiber ist. Der kann auch schon eine Menge, aber natürlich nicht symmetrisch. Aber das wäre gut. Das Zweite ist, wir müssen uns, dafür bräuchten wir Zeit, wir müssen uns mal überlegen, wenn die Bedarfe, also Bedürfnisse sind ja grundsätzlich unendlich, Bedarfe sind ja mal mit Kaufkraft ausgestattet. Ne, und daran hapert es im Moment. Wenn die Bedarfe so schnell steigen, wie hier postuliert wird, dann sollte der Markt das Ganze noch viel mehr als Geschäftsmodell entdecken. Warum machen wir heute Förderung und Risikoübernahme? Weil die Märkte noch gar nicht da sind. Ne, wir reden immer davon, aber Stand heute, wenn Sie mal die Zahlungsbereitschaft im ländlichen Thüringen für Internetanschlüsse angucken, also das funktioniert oft über diese kommunalen Vermarktungsmodelle, wo man sagt, ihr zahlt mehr, aber das ist für die Zukunft unseres Dorfes. Wenn Sie diese Dorfkultur oft nicht haben, funktioniert das nicht. So, und da muss man ran, wie kriegen wir den marktgetriebenen Ausbau zum Laufen? Und das Dritte, die große Frage, und ich glaube, da sind wir alle noch ein bisschen, da sollte man sich auch Zeit nehmen, wie gehen wir mit diesen grauen Flecken um? Also Sachen, wo wir sagen, da haben wir jetzt 30 Mbit, aber da passiert der Markt auch in den nächsten 2-3 Jahren passiert nicht. Wie fördern wir das intelligent? Und da sage ich, es geht in erster Linie nicht um Geld, sondern wir brauchen ein kluges Konzept. Und so richtig gibt es das für Deutschland, also uniform für Deutschland, gibt es das meinem Verständnis nach nicht. Und ich würde sogar, also ich habe ein paar Ideen, wie ich das in Thüringen organisieren würde, ja. Aber ich würde lügen, wenn mein Minister mich jetzt anrufen würde und sagt, leg mir das Konzeptpapier fertig hin, dass ich das könnte.
Lassen wir so stehen. Herr Rathenow, wir sind ja hier am Orte des Geistes und der Vernunft, Weimar, Ettersburg. Und auch für Sie die Frage, wie sehen Sie das? Natürlich auch hier mit der kleinen Arabeske, wenn ich aus dem PwC-Haus rausschaue, gucke ich nicht nur auf dieses Kapelleufer, sondern auch auf das Bundeskanzleramt, wenn ich die richtige Blickrichtung wähle. Können Sie sich vorstellen, dass Beratung auch Früchte tragend wirken kann?
Ja, das, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Also nein, das hoffe ich natürlich sehr. Und ich sehe es ähnlich, wie Herr Ingemanns gerade formuliert hat, eigentlich als Dreiklang. Und wenn ich jetzt mal auf die Legislaturperiode des Bundes schaue, die ja noch ein bisschen länger ist als hier in Thüringen, dann bedarf es sozusagen drei Stränge, die verwirklicht und realisiert werden müssen. Nämlich in der Tat die Abwicklung des aktuellen Förderprogramms, dass tatsächlich auch alles realisiert ist. Das, da reden wir sehr schnell von 2021, bis alles verbaut ist. Und da werden Sie in Buttstedt schon richtig schnell. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Und in der Tat, das zeigt nochmal, wie voran Sie gehen. Andere werden das nicht so schnell schaffen. Aber das muss ein Hauptaugenmerk sein, um zu sagen, okay, da können wir einen Haken dran machen. Der zweite Strang, das habe ich auch versucht, eben auch in meinem Einführungsvortrag mal zu bringen, ist tatsächlich das marktwirtschaftliche Engagement, gerade von neuen Marktplayern, und dazu zähle ich natürlich insbesondere die kommunalen Unternehmen dazu, weil in dem Markt kann man tatsächlich, wenn man langfristig denkt, auch marktwirtschaftlich agieren, auch eine Rendite erwirtschaften, die nicht Rocket Science oder auch nicht raketenmäßig geht, aber die eine vernünftige Rendite auch langfristig bringt, und deswegen muss klar das Petitum sein, Marktteilnehmer zu initiieren und zu motivieren, hier in den Markt zu investieren, in die Infrastruktur. Und das Dritte, bin ich auch bei Ihnen, ist tatsächlich, sich damit mit diesen ersten zwei Maßnahmen Zeit zu erkaufen, um ein sinnvolles, weiteres künftiges Förderregime konzeptionieren. Und da hege ich, um Ihre Frage aufzunehmen, natürlich also eine große Hoffnung, dass sich der Bund eben dort auch kompetenter Beratung versichert. Und zwar gilt das jetzt nicht bezogen auf unser Haus, sondern eigentlich um alle, die ihr als Experten mitwirken und deren Stimmen wirklich hört und daraus tatsächlich ein Konstrukt schafft.
Danke, auch hier stirbt die Hoffnung zuletzt. Herzlichen Dank, meine Herren, meine Damen und Herren. Sie waren ein hervorragendes Auditorium, also Sie haben so aufmerksam zugehört. Da sind wir schon hier von Bass erstaunt, also ganz herzlichen Dank. Dem Podium ebenfalls ein großes Dankeschön für die Disziplin und auch das engagierte Mitwirken. Das hat mich sehr erfreut. Applaus